Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 228. Heute mit Felix.
Felix 1.
Und mit Markus.
Einen schönen guten Abend.
Und mit meiner einer. Ich bin Ingo.
Was? Ich habe mich ganz frech auf Felix 1 im Pad umbenannt. Ich bin jetzt der Felix 1. Aber selber schuld, wenn der andere Felix nicht kann.
Aber sonst heißt ja doch immer Ingo 1, Ingo 2, Ingo 3, so, Ingo 4.
Stimmt. Ja, aber das ist nur deine OBS-Config. Das,
ja. Und das machen wir heute nicht.
Nee.
Ich habe hier eine Mücke im Raum.
Sag mal. Ja, richtig. Hier hat es auch gewittert. Es ist so richtig Sommer.
Nee, also sowas haben wir hier nicht. Wir haben ja Dürre. Ja, wir hatten schon Weltbrände.
Weltbrände. Tatsächlich jetzt im Ort also hier schon. Die ganze Brand.
Ja. Also wir hatten tatsächlich im Ort schon einen Waldbrand.
Jetzt ach, ein Waldbrand, vor. Kein Weltbrand.
Nee, ein Waldbrand.
Ein Weltbrand im kleinen Kaff. Ah ja. Hm?
Ja. Von dem her, also ja, ich kann das bestätigen
ja
mit Dürre.
Es sind ja auch schon große Kirchen abgebrannt und
das scheint gerade einiges
darüber
zu brennen,
jammern die Leute lautstark und kein Mensch verliert ein Wort drüber, dass jeden Tag hektarweise Regenwald abbrennt.
Ja. Nicht nur Regenwald, alles Mögliche brennt ab. Und demnächst ist Deutschland ja sowieso dann nur noch Steppe oder so. Also wir hier auf jeden Fall. Bei euch weiß ich jetzt nicht. Da ist noch ein bisschen besser wahrscheinlich.
Ja.
Aber wir hier, Berlin-Brandenburg, einfach zu warm. Ja, brauchen wir nicht mehr. Wird einfach. Ach, da leben ja sowieso so wenig Leute. Das ist ja,
das ist ja auch schon quasi kurz vor der Tundra, oder? Also Weg. Wenn man da in die große Steppe will von hier aus, ja. Mhm. Ist ja Berlin-Brandenburg, ja. Das passt.
Genau.
Ah ja.
Ja.
Geografie für Anfänger. Gehen wir doch lieber zu den anderen Themen.
Du meinst zu denen wir auch nichts sagen können?
Ja, aber wir können zumindest
wir können ja eine ganz
besser überspielen.
Wir können ja eine ganz blöde Überleitung machen. So während, wenn ein Feuer ist im Wald und man ist da drin, dann könnte man sterben. Kommen wir zu den Toten der Woche.
Ich finde das schön, wie du das wenigstens als schlechte Überleitung gleich vorneweg kennzeichnest. Nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, was könnte jetzt kommen, ist einfach klar, es ist schlecht und dann ist es halt schlecht.
Genau. Ja.
Schön. Aber was ist denn nicht, gestorben?
Nicht große Mühe gegeben. Scientific Linux, ich weiß nicht, kennt ihr Scientific Linux?
Ja, so bevor vom ich Namen, aber
ja?
Nie benutzt.
Guck mal, ich benutze das tatsächlich jeden Tag gerade.
Ah, du machst ja Science, ne?
Ich mache Science, ja, genau. Vorher kannte ich das tatsächlich auch nicht und hätte nie gedacht, dass ich jemals damit arbeiten würde. Aber bei uns läuft tatsächlich ein großer Teil des Rechenzentrums mit Scientific Linux. Turns out, wird eingestellt. Also Scientific Linux wird unter anderem noch am CERN so ein bisschen benutzt. Dann vom Fermilab, das ist eine Forschungseinrichtung aus den USA. Dann wohl auch an der ETH Zürich und bei uns am DESI. Und mehrere Leute haben halt da mitentwickelt und jetzt war klar, dass einer der größten Sponsoren, nämlich das Fermilab, da aussteigt. Und ja, das bedeutet, es wird keine Scientific Linux Version 8 geben. Also die bleiben ja immer an diesem Red Hat Enterprise Linux dran und Red Hat Enterprise Linux 8 müsste jetzt bald rauskommen. Und dann kommt irgendwann ZOS 8 und dann normalerweise auch ein Scientific Linux. Und ja, wird nicht stattfinden. Also 6 und 7 werden noch eine Weile supported sozusagen, aber eine neue Version wird es nicht geben und das wird dann auch bei uns spannend, wie sich das dann entwickelt. Aber wahrscheinlich werden wir dann auch irgendwie ja auf CentOS gehen. Also.
Ja, oder halt Red Hat Enterprise.
Also nee, musst du ja bezahlen.
Das ist wirklich, Ingo, wirklich traurig.
Du,
Software,
wir sind
wofür man
Dienst.
Geld
ja,
bezahlen
wir
muss.
Haben, wir haben kein Geld.
Ja, aber wenn du es selber entwickelst, dann
ist immer viel günstiger.
Dann brauchst du Leute, die du nicht findest, die du dann aber auch bezahlen müsstest. So ein bisschen,
ja,
naja.
Du verstehst es mit dem öffentlichen Dienst nicht.
Ah, nee, offensichtlich nicht.
Also, nee, also für Lizenzen Geld auszugeben, ist schwierig.
Ja. dafür lieber dann.
Wobei man das ja nicht glauben kann, wenn man sich anguckt, wie viele Microsoft-Lizenzen die öffentliche Hand zu kaufen.
Ja, das ist dann auch wieder ein bisschen schizophren, ja.
Ja. Ja. Nie, ja, Schizophrenie, nicht nur an der Front.
Ja.
Nur die,
ja,
guten
dafür
Lizenzen.
Ja, das Geld. Also wenn die Politiker, wenn die Politiker halt sagen, das muss man ausgeben, dann muss man das ausgeben, aber für Red Hat Enterprise Linux ist dann halt.
Ja, aber die sind jetzt da. Ja bei IBM und IBM kann ja das mit Lobbying bestimmt auch, weil die verkaufen ihr, keine Ahnung, was verkaufen die? Irgendwas verkaufen die bestimmt.
Verkaufen ja, sie noch Mainframes?
Ja, bestimmt. Mainframes verkaufen sie noch. Siehst Lotus du? Notes haben sie ja verkauft, also so ganz komplett. Ne?
Als Paket an die Inder.
Genau. Von dem her verkaufen die nicht mehr so viel, aber sie haben sich ja jetzt Red Hat eingekauft, ja.
Genau, genau. Können sie wieder etwas verkaufen.
Können
voll gut.
Wieder was verkaufen. Ja, ja, wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dann wahrscheinlich auch etwas machen und vielleicht gibt es ja dann so ein extra Repository, wo halt so irgendwie sind ja ein paar bestimmte Applikationen extra paketiert für Scientific Linux, die es halt so in CentOS und Red Hat extra nicht gibt. Aber ich meine, da macht man halt ein extra Repo auf, wo die drin sind. Hat mich eh schon immer, oder seitdem ich da arbeite, finde ich es komisch, dass es jetzt eine extra Distribution dafür geben muss. Aber hat sich halt so entwickelt, damals irgendwann. Da war das auch noch, da war ja auch CentOS noch nicht von Red Hat quasi gekauft, als die das damals so gestartet haben. Da waren ja Red Hat noch so ein bisschen die Bösen. Oder keine Ahnung, die anderen halt. Jetzt ist es ja eh alles irgendwie eins.
Sind eh alle böse.
Nee, aber CentOS ist ja jetzt auch irgendwie Red Hat. Also so richtig. Und bloß das eine ist die Variante mit Support und das andere ist die mit ohne.
Ja. Und dann gibt es ja auch noch das Fedora-Zeug.
Ja, aber das fast willst du, also das.
Nee. Ja, nicht unbedingt auf dem Server vielleicht, aber.
Nee. Genau, nee, auf dem Server benutzen
wobei, CentOS. Sie bauen da auch irgendwie, also es gibt irgendwie so Fedora Core für irgendwie das Cloud-Zeug, glaube ich, und dann gibt es irgendwie Fedora Server.
Egal.
Geht wohl irgendwie.
Nee, es macht, ja, natürlich, ich kann auch Arch Linux auf dem Server betreiben. Kann ich alles machen?
Kannst du?
Machen vielleicht irgendwie 5 Leute auf diesem Planeten, aber nee. Ja, es gab eine Zeit lang extra eine Server-Variante von Arch Linux, weiß ich noch. Aber macht halt auch keiner. Und so macht auch, weiß ich nicht, die 10 Leute, die vielleicht Fedora auf dem Server machen,
ja,
kann man schon tun?
Dieses nee. Ubuntu-Server hat sich halt auch durchgesetzt, das ist halt auch kaputt. Das ist halt auch weird, das
genau.
Will ich halt auch nicht tun.
Du nicht, aber viele andere tun das.
Ja eben, darum sage ich ja, da gibt es bestimmt auch viele andere, die irgendwie Fedora-Server einsetzen.
Aber Canonical sagt halt, Ubuntu Server, 10 Jahre Support. Oder 20 Jahre, was haben sie gesagt?
Was weiß
10
ich?
Jahre? Es kam da, ja, 10, 15, ist auch egal. Also
könnte ich ja
lange
anlügen,
Support.
Wie sie wollen.
Lange, lange, lange Support, während ja, so ein Fedora irgendwie, weiß ich nicht, nach 3 Wochen irgendwie schon, musst du schon wieder updaten. Das willst du halt auf dem Server nicht.
Doch, doch, neue Software ist immer gut.
Ja, auf meinem Desktop will ich das auch. Da will ich
auch
eine Rolling Release.
Server.
Das ist okay. Wenn du das haben willst, dann gehörst du halt zu den 5 Leuten,
genau,
die das machen
genau
und haben wollen. Das ist okay. Die können ja dann auch Fedora nehmen. Oder
FreeBSD.
Oder FreeBSD. Oder irgendeinen anderen komischen Scheiß, den halt irgendwie sonst keiner verwendet. Die können das machen und alle anderen benutzen halt entweder CentOS oder Debian oder Ubuntu. Sonst gibt es halt nichts. Also oder
Windows,
du brauchst halt
Windows.
Nee. Nee.
Was?
Also
nee.
Ich kenn keinen, der Windows auf dem Server macht. Das ist ja total
was?
Quatsch.
Was?
Das ist totaler Bullshit.
Das wird sich nicht durchsetzen, das glaube ich auch nicht.
Nee, noch nicht mal in ihrer eigenen Cloud setzt sich das durch.
Bin mir nicht sicher, Ingo, ob du da nicht in der Bubble lebst. Könnte sein.
Könnte sein. Ja, ich glaube, bei uns im Rechenzentrum gibt es auch so irgendwie so 3 Desktop-Rechner, auf denen irgendwie Windows Server läuft. Also
Desktop-Rechner, auf denen Windows Server läuft. Ah ja.
Ja, das sind so Tower-Dinger. Es sind bestimmt Server, aber sind halt, also so diese andere Generation-Server, dieses andere.
Ja, ja.
Also nicht die richtigen coolen Sachen, sondern da läuft halt Windows drauf. Das ist okay? Man versteht es nicht, aber ist auch egal.
Es macht aber was.
Server drauf.
Es macht was, das ist gut.
Es macht vielleicht was mit dir.
Nee, es macht was, aber das ist nicht gut.
Es macht was mit dir.
Einigen.
Na gut.
Du bist hinterher nicht mehr der Gleiche, es macht was mit dir.
Ja, genau, es infiziert dich. Ich weiß nicht mehr, welchen Punkt ich machen wollte, ist aber auch egal, glaube ich. Kommen wir zum nächsten Toten der Woche, oder?
Got your point, ja.
Die letzte Telefonzelle, diese letzte gelbe Telefonzelle ist wohl abgebaut worden.
Was?
Ja, ich bin auch völlig irritiert, weil ich...
Wo stand die?
Irgendwo in einem bayerischen Dorf.
Das heißt, die im Scheck ist jetzt auch weg?
Nein. Die Telekom betreibt, du Witzbold. Die ist auf der Halbinsel Hirschau im Wallfahrtsort St. Bartholomä in Südbayern gewesen. Ja, was ich komisch finde, weil ich habe vor ein paar Monaten, also Ende letzten Jahres im Dezember, definitiv in Stuttgart auch noch eine gesehen. Also entweder sind die in letzter Zeit wirklich umgefallen wie die Fliegen, oder es war nicht die letzte. Kann mal jemand kurz nach Stuttgart, nach Rohr fahren und gucken, ob da die gelbe Telefonzelle noch steht? Weil die stand da letztens noch, als ich
vorher gelaufen bin. Nur weil sie da noch steht, heißt es ja nicht,
dass... Doch, da ist auch ein Telefon drin gewesen.
Ja, aber das muss vielleicht, ja auch nicht funktionieren, nicht?
Vielleicht also, ein privater Betreiber?
Also, nee. Ich habe meinen Vorgarten. Eine Telefonzelle.
Es gibt Nerds für alles.
Ja, ja.
Es gibt, ja, kann das mal jemand, vielleicht hört uns ja jemand, der im Check oder sowas ist, zu und kann da mal vorbeigehen und gucken, ob die noch steht. Weil es ist ja komisch. Also es kann aber auch sein, dass sie, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit einfach alle abgebaut haben. Die bauen die Dinger wohl ab, wenn unter 50 Euro im Monat der Umsatz dauerhaft darunter sinkt. Warum überhaupt noch 50 Euro im Monat Telefonzellen gesteckt wurden, ist mir auch ein Rätsel.
Die hatten doch mal einen Grundversorgungsauftrag. Also sie mussten die ja mal aufstellen, ob es wirtschaftlich ist oder nicht. Den haben sie offensichtlich zurückgezogen und abgeändert, diesen Auftrag.
Ja, ich nehme an, Spielnetz oder so?
Macht ja auch echt keinen Sinn mehr. Also ich meine, so, wenn du die Dinge anguckst, die sind halt jedes Mal verschmiert, kaputt gemacht, demoliert und dann musst du die warten, dann musst du das Geld da rausholen und Telefonkarten benutzt auch kein Schwein mehr und alle haben Handys und selbst wenn du kein Handy hast, wäre es wahrscheinlich einfacher, irgendwie bei irgendjemandem zu klingeln und zu fragen, ob du mal das Telefon benutzen kannst oder ob sie zumindest den Notruf rufen. Ja, also ich meine, das wäre irgendwie das Einzige, was man noch machen müsste. Und mittlerweile durch EU und Roaming-Regelungen ist jetzt auch nicht mehr so, dass du es im Ausland noch irgendwie bräuchtest. Also sie hatten ja wohl eine Zeit lang, ist es so nach der Euro-Umstellung und mehr Reisen, ist die Nutzung von den Telefonzellen noch mal ein bisschen höher gegangen. Aber echt, mittlerweile hat jeder ein Handy und überall in Europa kannst du irgendwie genauso telefonieren wie hier zu Hause, von dem her.
Ich habe da noch ein ultimatives Argument. Mhm. Die Telefonzellen war so eine der letzten Möglichkeiten, wirklich anonym am Telefonnetz teilzunehmen.
Tja. Wie gesagt, du kannst auch einfach beim Nachbarn klingeln und fragen.
Wenn das du ist ja dann nicht mehr Namen anonym. Der fotografiert dich ja, nimmt deine Ausweisdaten auf. Ist
was?
Legt dir ein DSGVO.
Was hast du für ein
Einverständnisformular?
Ja. Ja, und das andere hört die NSA die ganze Zeit ab, da hörst du es ja mal klacken, ne? Also von
ja,
dem her
genau.
Weiß sie auch ganz genau, wer du bist und dass du da gerade telefonierst. Das ist auch nicht so anonym.
Tja.
Tja. Apropos, mir hat jemand meine Identität geklaut oder halb geklaut und ich habe irgendwelche Telefonkarten nach Hause gekriegt mit Telefon.
Und jetzt wartest du, dass jemand vorbeikommt, sie abholen?
Ja, jetzt muss ich da erstmal anrufen und sagen, seid ihr doof? Die tun ja dann auch immer so, als würde ihnen das erste Mal passieren. Ja, sie müssen unbedingt eine Anzeige machen und ja, leck mich doch alle. Könnt doch sowieso nichts. Also, ich meine, tut mir leid, wenn ihr mir Zeug schickt, warum muss ich jetzt eine Anzeige machen? Macht doch selber eine. Aber na gut, jemand, der noch anderen Stress mit denen hat.
Kann man das halt. Kann man eigentlich in ganz Europa nirgends mehr anonym SIM-Karten kaufen? Haben sie das überall? Also Deutschland das, weiß
Deutschland
ich,
kann
das
ich weiß nicht.
Auch. Aber du kannst ja im Prinzip vermutlich ja in irgendein, also dank EU-Roaming halt in irgendein Land gehen und da SIM-Karten kaufen.
Ja, weiß ich auch nicht. Früher ging das mal. Ob es heute noch geht, weiß ich nicht. Könnt ihr ja, wenn der geneigte Hörer das weiß, mal in die Kommentare schreiben oder auch Twitter oder in den Chat uns berichtigen sozusagen. Dann wüssten wir das vielleicht. Ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch irgendein europäisches Land gibt, wo du das nicht nachweisen musst, aber 100% wissen tue ich es auch nicht.
Ja, vielleicht ist doch auch so EU-Regulierung, dass du es nachweisen musst. Wer weiß das schon so genau. Dann, was ist sonst noch so tot?
Jota. Genau. Ja, man erinnert sich vielleicht noch an diese Telefone, die so eine, die zwei Displays hatten, ne?
Einmal E-Ink-Dingsi?
Genau, einmal so ein E-Ink-Display und einmal so ein normales. Und ja, die sind jetzt leider insolvent, weil zu wenig Geräte verkauft. Eigentlich fand ich es eine coole Idee, weil diese E-Ink-Displays verbrauchen ja quasi keinen Strom. Oder nur Strom, wenn sie sich halt ändern. Und solange sie halt was Statisches anzeigen, was sich fast nicht ändert oder halt dann, weiß ich nicht, alle 10 Minuten mal ändert oder so, verbraucht halt die Seite so lange keinen Strom. Und das ist schon ein bisschen cool. Ja, oder alle Minute die Uhrzeit ändern oder so ist, dann verbraucht es halt nur ganz kurz mal was. Aber ja, aus ist's. Ja. Also es sieht eher so aus, als würde es nicht geben. Also es sind irgendwie 2 Jotaphones erschienen und dann hatten sie irgendwie einen Vertrag mit dem Hersteller von diesen Displays und konnten den halt nicht einhalten, haben also nicht genug abgenommen und mussten jetzt irgendeine Strafe zahlen. Und nachdem sie die auch nicht komplett bezahlen konnten und der Investor die Firma, die aber einklagen wollte, mussten sie jetzt Insolvenz anmelden. Ja, schade, aber so ist es. Ihr seid schuld, ihr habt das nicht gekauft, ihr wolltet das nicht, Kapitalismus ist so, weiter. Was?
Thank you, next.
Genau. Joe Armstrong.
Genau.
Ist leider von uns gegangen.
Genau, und zwar kennt man, was er gemacht hat. Er hat bei Ericsson gearbeitet und zwar hat er da dieses Erlang mitgebaut. Und die Open Telekom Plattform. Das heißt, er hat eigentlich dieses verteilte States und Kram und so hat er eigentlich gemacht, vor all diese Kubernetes Cloud Menschen gekommen sind. Da schon vor Jahren hat er die guten Dinge gemacht.
Tja.
War seiner Zeit voraus.
Genau, hat das bei Google entworfen, dann statt bei so einem Telekommunikationsunternehmen.
Zu der Zeit gab es, glaube ich, noch kein Google.
Ja. Ja, schade.
Schade.
Aber wie alt ist er geworden, weißt du das?
68.
Das ist noch nicht alt.
Ist noch nicht so
das
alt.
Ist eigentlich, ja. Nee, da hätte man schon noch 20 Jahre draufpacken können oder zumindest 15.
Das ist
natürlich schade. Traurig. Gut.
Kann man nichts machen.
Nee, jetzt ist eh vorbei. Also sowohl für die gelbe Telefonzelle als auch für Jota als auch für seine Zertifizierung könnte man vielleicht noch retten. Wenn man wollte, könnte man das bestimmt retten, wenn man viel Geld hätte.
Man kann es forken.
Man Jota auch noch retten. Und sich ganz viele Telefonzellen zusammen kaufen, sie irgendwo hinstellen.
Vorgabenstellen.
Aber ein Menschenleben kann man, also wenn es dann mal vorbei ist, ist vorbei. Was aber quasi einen neuen Geburtstag hat und noch quicklebendig ist, ist Super Tux Kart. Kennt ihr bestimmt alle. Habt ihr alle bestimmt schon mal gespielt. Manche bis zum Abwinken, andere vielleicht nur ein bisschen. Ist in der Version 1.0 rausgekommen und hat jetzt einen neuen LAN-Modus oder LAN-Player-Modus. Ja, könnt ihr jetzt mal zusammen spielen. Gibt irgendwelche öffentlichen Server, man kann aber auch selber Server hosten und viel Spaß. Spielt. Ja, das ist so dieses wie so Super Mario Kart fahren und so, da gibt es ja mehrere so.
Los, geht spielen.
Genau. Weiß nicht, hat es jemand probiert?
Nein, leider noch nicht. Okay. Also jetzt nicht in der Version 1.0.
Genau. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Aber cool, dass sie immer noch dran arbeiten und ja, wenn ihr doch noch mal Zeit habt für eine LAN-Party, weiß nicht, gibt es sowas noch? Machen junge Leute.
Oh ja, ich habe neulich gelesen, es war so in der Regionalzeitung, hier in dem Blättchen, so ein Artikel über eine LAN-Party und ich hab mich echt gefragt, was wie eine LAN-Party? Das wird wiederentdeckt? Okay, das, cool. Leute, aber dieser Artikel schrieb das wirklich, dieser Artikel schrieb das so, als wenn das was völlig Neues wäre. Und ich habe mir gedacht, Moment. Ich habe Fragen. That.
Das Ding ist halt aber so, bei den LAN-Partys heutzutage ist das halt echt so, du hast halt Internet. Also das früher musstest du das ja irgendwie machen, weil du konntest ja sonst gar nicht, also du hattest irgendwie gar keinen guten Ping und du konntest irgendwie gar nicht über deine poplige Telefonleitung spielen. Und dann musstest du das ja irgendwie wegen der besseren Connection machen. Und heute ist das irgendwie eher so, du gehst da halt hin und du bist dann immer noch mit den Leuten da und so, aber im Prinzip spielen dann trotzdem alle irgendwie online. Was irgendwie auch ein bisschen schade ist, aber ich meine, so ist es halt.
Weil wenn viele Spiele nach draußen gut ist, dann kann man
das ja machen. Genau, weil du viele Spiele halt irgendwie sowieso nur noch irgendwie so in Online-Modus spielen kannst.
Stimmt, es gibt gar nichts anderes mehr.
Genau, das und dann, ja.
Traurig.
Das ist schade, aber was willst du machen?
Was willst du machen, genau. Kopfschütteln, lachen, mit Beinen Fliegen fangen.
Nein. Ingo, nein.
Komm mir. Warum nicht?
Nein. Ja, dann kategorisch halt nein.
Ja, ist okay. War ja auch für andere Leute gedacht, die das vielleicht mal machen wollen.
Na gut.
Weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen.
Ja, andere Leute dann sollten das tun.
Kommen wir zum Open Graph Images Repository. Was?
Genau, es klingt super kompliziert. Was ja, es ist,
erklär uns auf.
Es ist eigentlich voll einfach. Es gibt diese Open Graph. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, ein Standard sogar. Und der Open Graph Standard ist irgendwie so, du kannst halt in deine HTML-Seite kannst du mit OG und dann Doppelpunkt irgendwie halt, sagen wir, du hast so einen Blog, dann möchtest du da irgendwie sagen, wenn zum Beispiel Twitter oder irgendwie dein favorisierter Messenger irgend so eine Card anzeigt, kannst du halt beeinflussen, was da drin angezeigt wird. Kannst du sagen, irgendwie, das ist irgendwie die Zusammenfassung, das ist das TLDR. Ich möchte das anzeigen mit diesem Titel, mit diesem Bild. Und für GitHub machen sie natürlich auch sowas. Das heißt, wenn du auf ein Git-Repository linkst, dann wird das wird halt auch so eine Karte generiert. Und jetzt kann man auf sein GitHub-Projekten kann man da halt selber ein Bild hinterlegen und es gibt dann coolere Cards. Das heißt, wenn andere Leute auf dein Repository linken, sieht es halt geiler aus.
Aha.
Genau. Okay. Ist voll gut.
Gut. Also wer das braucht, kann das machen.
Genau, wenn ihr Repositories bei GitHub habt und da Leute drauf linken.
Dann könnt ihr jetzt OG irgendwas, Graph, genau. Images, Gedöns machen.
Genau, also was man da einfach machen muss, ist das, ich meine, ja, kannst du einfach ein Foto hochladen und sagen,
nimm das.
Ich hätte gerne, dass dieses Foto angezeigt wird anstelle von irgendeinem Standardfoto, was GitHub sonst ausgewählt hätte für dich.
Okay.
Da kannst du halt Dinge showcasen, was eine gute Sache ist. Was auch eine gute sehr Sache. Gute Sache ist. Ist Microsoft.
Was? Und Moment.
Ihr habt
wer?
Bestimmt
was?
Alle auch mal aus Versehen irgendwie so ein Microsoft aufgemacht und gedacht, das hat so komische Kacheln und so, das verstehe ich nicht.
Ich habe mal so ein Microsoft aufgemacht, das klingt so, als hätte ich es gehackt.
Genau. Windows heißt das. Habe ich gehört.
Hast du gehört?
Habe ich gehört. Habe ich mir erzählen lassen. Und da gibt es ja so Kacheln und da könnte man so so Services anzeigen und so RSS-Feeds und so. Und wie das halt so ist, kommen so RSS-Feeds halt so von Webseiten. Und wenn man Domains irgendwie lange genug nicht erneuert, dann kann die irgendwann jemand anders kaufen. Und das ist dann halt passiert. Und da hat sich jemand die Subdomain registriert, die den Inhalt für die Kacheln halt geliefert hat und hat einfach andere Dinge reingepappt, weil ist ja dann normaler RSS-Feed. Das wird dann halt auf jedem Windows irgendwie in den Kacheln angezeigt. Ja, keine Ahnung. Darum weiß ich nicht so genau. Sollte man sich vielleicht überlegen, wenn man so Dinge baut schon. Also weil es passiert halt ständig irgendwie gefühlt. Und ich denke mir immer so, wenn ich so etwas bauen würde, würde mir ja beim Bauen schon auffallen, dass das vielleicht dann irgendwann ein Problem sein könnte.
Nee, so weit denken die Leute nicht. Und selbst wenn, ist ja dann nicht dein Problem. Dann hast du es gebaut und du bist fertig. Stimmt. Und bist dann für was anderes zuständig.
Das ist das Problem, dass Leute die Software bauen lassen, in der Regel, wenn es gut läuft, noch im Blick haben, was es kostet, die Software zu bauen. Aber niemand kalkuliert die tatsächlichen Kosten eines kompletten Software-Lifecycles, was also auch das Abbauen wieder, das, also Aufbauen, Betrieb, Abbauen. Diesen kompletten Lifecycle, der findet sich in den Budgets nicht wieder. Und der lässt sich auch nicht verkaufen. Und gerade wenn du dann das auseinandergezogen hast, oder das lässt sich nicht verkaufen, weil das so auseinandergezogen ist, dass du Geldgeber hast, die meistens dann irgendwann den Geldhahn zudrehen und nicht den kompletten Lifecycle gewillt sind zu bezahlen. Und das Ganze dann noch auseinandergezogen ist zwischen Dienstleistern, die beauftragt werden. Und wenn die kein Geld mehr kriegen, dann sagen die, ach, nicht unsere Sorge. Und das muss halt oft genug Leuten auf die Füße fallen, dass da ein Bewusstsein für wächst.
Ja, bin ich voll dabei, aber sehe ich halt auch nicht. Also solange das so funktioniert, wie es aktuell funktioniert, wirst du das nie verkauft kriegen. Und das wird dir einfach keiner bezahlen. Schön wäre es. Ja.
Dafür gibt es dann aber solche lustigen News.
Hier richtig so, haben wir was zum drüber reden.
Ach, Gott sei Dank. Ah, wenigstens was.
Das ja. Halt auch gut. Vielleicht. Für uns zumindest. Für Microsoft halt nicht so. Aber
ja, mein Gott, das ist doch für die auch egal. Die haben solche Probleme gerade, dass mit ihren Updates immer, da ist es doch echt unter ferner Liefen. Ja, mein Gott, haben wir auch noch irgendwo eine Domain verloren. Ach, egal. Wenn die erstmal ihre Updates alle wieder hinkriegen und Leute tatsächlich dieses Windows benutzen können, so dauerhaft, dann weiß ich nicht, dann, das wäre doch mal wichtiger, glaube ich. Aber hey, Gott sei Dank muss ich das ja nicht verwenden. Von dem her. Ach ja, die Abteilung kann mal wieder den ganzen Tag nicht arbeiten, weil die Updates eingespielt wurden. Oh ja, mein Gott, kostet ja nichts.
Können ja ein Linux installieren.
Ich verstehe auch nicht, warum Microsoft für sowas nicht haftbar gemacht wird. Weiß ich nicht, wenn so eine ganze Firma irgendwie nicht arbeiten kann. Naja, gut.
Vermutlich, weil sie es richtig in die Verträge reingeschrieben haben, dass sie nicht liable für irgendwas sind.
Hm, ja.
Also würde ich halt das Microsoft auch so machen, das wär ja doof, zu sagen so, ja, und wenn ihr nicht arbeiten könnt, dann könnt ihr uns hier verklagen, sondern ich würde da reinschreiben, ja, und wenn ihr nicht arbeiten könnt, ja,
Pech gehabt, was benutzt ihr unseren Scheiß auch? Also, jetzt mal ehrlich, seid doch wohl selber schuld. Gut, ist halt so. Malwaretech.
Nee, Malwaretech. Genau, ja. Der Legal Case ist jetzt fertig.
Was war da?
Der
Gleis uns mal auf.
Genau, der Malwarecheck, ich weiß nicht, vermutlich, man kennt ihn von Twitter eigentlich, glaube ich. Ja. Da hat er so ein tolles, genau, so ein Typ aus dem Internet.
Der.
Und das ist der Typ, der ein lustiges Katzenfoto mit Sonnenbrille als Avatar hat. Hilft dir das?
Nicht. Nee, aber gut, okay.
Man könnte ihn auch noch kennen von
egal, ich kenne ihn nicht, aber hey, gut, doch, was ist doch, mit dem?
Du kennst ihn bestimmt, echt? Weil er war der Typ, der die Domain registriert hat, die diesen Virus gestoppt hat.
Ah, ja, die Killswitch-Domain. Ja, okay, doch, das doch, der jetzt Typ. Dunkel, ganz dunkel.
Genau,
ja.
Da war was. Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr
Ja, ja, doch, stimmt.
Wie die Malware hieß, der gestoppt hat, indem er halt einfach gesagt hat, ja, hat halt hat das halt irgendwie disassembled und gesagt so, ja, hier ist irgendwie so eine Domain und hat herausgefunden, ja, wenn man die registriert, wenn die registriert ist, dann hört der Trojaner sich halt irgendwie auf, weiter auszubreiten. Irgendwie so. Und dann hat er die einfach mal registriert und wurde dann innerhalb von sehr kurzer Zeit halt irgendwie recht berühmt. Dann war er irgendwie an der DEFCON und dann haben ihn die Amis halt irgendwie eingesackt und hat sich halt irgendwie herausgestellt, er hat wohl früher, bevor er halt irgendwie auf die andere Seite gewechselt hat und halt irgendwie Security Shit gemacht hat, hat er halt auch selber Malware gebaut und da hat
und
er
war so blöd, dann in die USA einzureisen, ja, das ist halt natürlich.
Genau, und durch die, ich nehme an, halt auch durch die erhöhte, wie heißt das? Ja, durch das, dass er dann irgendwie
Waldbrandstufe, Warnstufe? Nee, was?
Nee, dass er halt so über Nacht berühmt wurde und so, haben sie dann gemerkt, so, oh, ha, den wollen wir.
Erhöhte Aufmerksamkeit.
Ja. Genau, erhöhte Aufmerksamkeit.
Streisand-Effekt.
Genau, und ja, er hat sich da jetzt irgendwie schuldig bekannt.
Und muss jetzt Geld bezahlen. Und eben, ja.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob er Geld bezahlt, aber auf jeden Fall, ja, kommt das so ein bisschen
ja, oder
rundherum.
Muss in Haft. WannaCry hieß das.
WannaCry war es, genau.
Ja. Ja, tja, das war eine gute Tat, hebt halt nicht die Bösen auf. Und wenn man dann halt in die USA einreist und mal sowas geschrieben hat, dann haben wir halt unter Umständen Pech gehabt, weil die NSA weiß alles, selbst wenn du mit dem gelben Telefon telefonierst. Ja.
Genau. Dann weitere Rechtsstreitigkeiten, die
genau.
fertig sind, sind der...
Die fertig sind?
Was? Die fertig sind. Fettig. Was? Ja. Heiß und fettig?
Ja. Eiweißlieferung bitte dringend vorbeilassen.
Was? Jetzt bin ich verwirrt. Naja, lass uns schnell zum Thema kommen. Und zwar der Christoph Hellwig, der gegen VMware geklagt hat, weil er gesagt hat, ja, die verletzen die GPL. Ja, hat jetzt aufgegeben, gesagt, ja, ja, ist keine Lust mehr.
Ja, tja, okay.
Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Also der ist ja irgendwie auch schon seit, ich glaube, seit irgendwie 2015. Das ist halt auch irgendwie schon 4 Jahre und irgendwann suchst du dir halt ein neues Hobby, habe ich so das Gefühl. Ja, und er hat nicht wirklich recht bekommen, aber VMware hat es, glaube ich, auch ein bisschen eingesehen, dass sie das nicht machen können. Und bauen sie das irgendwie wohl so, dass es GPL-konform ist. Und sie sagen natürlich, das hätten sie natürlich schon von langer Hand so eh immer geplant. Aber es könnte natürlich schon sein, dass das schon auch ein bisschen durch den Druck, der halt darüber ausgeübt wurde, dass sie verklagt wurden, sie gemerkt haben, ups, da kann es tatsächlich passieren, dass irgendjemand kommt und sagt, Moment, das ist aber GPL, das geht so nicht.
Na, das Problem war ja auch so ein bisschen, dass er halt alleine, also der Christoph Hellwig so alleine war und er sozusagen schlecht oder das deutsche Gericht halt gesagt hat, naja, also wir glauben jetzt nicht, dass du so viel dazu beigetragen hast, dass jetzt Linux quasi deins ist, um jetzt dagegen vorzugehen. Und zusätzlich ist VMware halt in der Zeit ja jetzt auch Linux Foundation Platin Member irgendwas und da kommt es halt auch nicht gut, wenn man, naja, die GPL verletzt, ob jetzt offensichtlich oder halb offensichtlich und dann irgendwie trotzdem ein großes Tier in der Linux Foundation sein will. Von dem her spielte das wohl alles ein bisschen rein. Aber es ist natürlich trotzdem schade, dass ja, er da nicht mit durchgekommen ist sozusagen und den Nachweis führen konnte, egal wie viel oder wenig er jetzt beigetragen hat, aber dass das Gericht das dann halt gar nicht anerkennt, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist natürlich schade. Ja. Gut. Kommen wir zu einem anderen obskuren Betriebssystem. Also von VMware, was ja auch, glaube ich, das ist auch so ein halb, das ist auch so ein halbes Betriebssystem, ne?
Haben die, die haben auch so ein OS-Ding, was du dir direkt auf Bare Metal installieren kannst,
ja, ich glaube. Glaub,
VMware?
Ja. Ja.
Okay.
Oder? Das ist bestimmt. Doch, ist, VMware ist doch mittlerweile auch so ein komplettes Betriebssystem, oder? Naja, egal.
Ja, nein, kommen wir mal zu neuen Konzepten. Also, weil bisher ist ja einfach alles, was Betriebssystem ist, entweder Linux, Linux oder Linux. Also selbst Windows wird jetzt Linux.
Ja, fühle mich ein bisschen getroffen.
Fuchsia kommt noch irgendwie hier von Google irgendwann mal.
Was ist mit der FreeBSD und OpenBSD?
Ja, das
BSD?
Ist ja auch irgendwie Linux.
Das ist auch Linux.
Ach komm, ist es klar nicht?
Also, ja, natürlich nicht.
Aber das benutzt halt keiner.
Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Können wir das mal kurz vernachlässigen?
Nein. Nein.
Geht gar nicht. FreeBSD, können wir das mal bitte kurz vernachlässigen?
Nein, können wir nicht.
Also.
Geht gar nicht.
Wobei der Punkt ist ja, das Interessante ist ja, dass es wieder ein Unix-like Operating System ist und ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen Kompatibilität muss man machen. Aber worum es geht, ist Redox. Redox ist ein Betriebssystem, was komplett in Rust geschrieben ist und damit Innovationen, die mit der Rust-Programmiersprache gelebt werden, in einen modernen Microkernel einbettet und darauf aufbauend ein komplettes Betriebssystem bereitstellen möchte. Und das klingt mal ganz spannend, weil damit beweisen sie diesen Claim, dass Rust die ganzen Schwächen, die C und die C-Derivate, also C++ und so, haben, ausmerzen kann. Und sie stellen sich den Beweis. Das wird spannend, glaube ich. Und davon gab es jetzt eine neue Version, und zwar in der Redox 0.5. Also man merkt an der Versionsnummer 0.5, dass es noch sehr jung ist. Große Wurf mit der 0.5 war, dass sie die C-Bibliothek, also die Standardschnittstelle innerhalb des Betriebssystems, wo alle anderen Bibliotheken drauf zugreifen können, die berühmte libc, bei ihnen heißt sie dann relibc, neu implementiert haben. Und da sehr intensiv, sehr lange dran gearbeitet haben und dann jetzt endlich die 0.5 rausgebracht haben. Und das ist spannend, weil so gibt es mal neben dem Platzhirschen FreeBSD, hallo Felix, und Linux noch eine neue Alternative oder noch einen Player, der vielleicht was werden könnte, gerade wegen den, weil sie es frisch machen und nicht einfach nur wieder ein Abklatsch mit Nuancen, die anders sind.
Okay, ist das schon weiter als Hurt, oder?
Ja. Sie unterstützen PS2-Tastaturen, das kann Hurt noch nicht, oder?
Was? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch kann.
Ja, der Punkt, wenn man es ausprobieren will, ist tatsächlich der, dass man es in erster Linie zurzeit innerhalb von der VMware oder anderen Virtualisierungsumgebungen gut ausprobieren kann. Redox on Real Hardware hat in der Dokumentation ein eigenes Kapitel, was nicht so klingt, als wenn man das mal kurz macht und ohne viel Leidenschaft da reinzustecken. Besonders dieser Satz, there is no USB driver, ist doch etwas schwieriger.
Mal übrigens, neben anderen Betriebssystemen, du kannst auch Haiku verwenden, ne? Also.
Nur, ja,
also wer jetzt nicht so ein BSD oder so ein Linux oder so ein richtiges Betriebssystem haben will,
wie Windows?
Nee, das ist kaputt. Der kann auch Haiku.
Also man kann ja auch React OS, das ist ja auch eine neue Implementierung. Es hat zwar die Windows APIs, aber das kann man natürlich auch machen, wenn man möchte.
Ja, oder Haiku, wie gesagt. Also das, wenn man die alten hier BOS-Fantasien noch weiter leben lassen will.
Da hat man aber keine, also man hat halt keine Anwendungen, oder? Das ist ja das Interessante an Rust, ist ja, dass sie dadurch, dass sie libc implementieren, eine konzeptionelle Kompatibilität zur Unix-Welt herstellen.
Also Heiko hat zumindest einen NVMe-Driver. Und auch USB-3-Support.
Wow.
Ja, es ist schon was weiter. Sie haben ja mit BOS auch einen schon sehr weit gediegenen Vorgänger.
Ja, wobei Heiko ja auch ähnlich wie ReactOS halt Grund auf Neuentwicklung ist. Also
ist das Grund auf neu, echt? Ich dachte, die hätten irgendwann mal BOS-Code geerbt.
Nee, geht ja nicht, weil BOS ist ja kommerziell, kannst du nicht einfach nehmen.
Nein, nee, nicht einfach nehmen. Ich dachte, denen wäre das irgendwann contributed worden.
Nee, glaube ich nicht. Nee. Das ist eine komplette neue Entwicklung. Also so wie ReactOS. Wir wollen zu Windows kompatibel sein, zu irgendeinem Standard, haben die sich BOS als Vorbild genommen und haben quasi alles nochmal neu entwickelt, sozusagen. Und so halt, dass die alten Applikationen, die es irgendwann mal für BOS gab, halt laufen und halt auch mehrere neue. Also ich glaube, so ein Firefox dafür kriegst du auch mehrere andere Sachen dafür, glaube ich. ich hab schon lange, ihr könnt eine Radio-Tux-Sendung hören, wo der Kollege Legic das mir mal ein bisschen erklärt hat, aber ihr seht, ich habe es alles schon wieder vergessen. Weil ich probiere das dann halt auch kurz in der virtuellen Maschine aus, denke ich, das ist schon cool irgendwie, aber mein Linux funktioniert im Gegensatz zu dem anderen und dann ist die Zeit doch wieder zu schade. Oder ich brauche gerade kein neues Hobby sozusagen, um da meine Zeit rein zu investieren. Und ich meine, ich habe ja gerade bei BOS habe ich damals verwendet, ich habe sogar eine Weile Zeta verwendet, aber ja, nee. Und so ähnlich ist es jetzt bei dem ReactOS oder bei dem Redox. Klingt schon cool, aber ich meine, solange das nicht auf meiner Standardhardware läuft.
Ja, natürlich, ist noch ein langer Weg. Aber vielleicht hört jemand zu, der Lust hat, sich an Betriebssystementwicklung zu beteiligen. Dann ist das cool. Sicherlich ein spannenderes Projekt als so ein etabliertes Linux, wo man sehr, sehr lange braucht, bis man da irgendwas drin hat, weil es sehr viele Stakeholder gibt, die da am Tisch sitzen und erstmal ausdiskutieren wollen, ob da irgendwas in den Kernel geht oder nicht.
Ja, und Microkernel war ja schon als Linux gestartet, ist eigentlich der bessere Ansatz, aber nicht der sich durchgesetzt hat sozusagen. Ja. Dem her.
Und was
ist
halt
cool.
Was halt echt auch cool ist, ist halt eine ganze libc in Rust implementiert. Das heißt, du hast jetzt halt, also ich meine, es gibt ja jetzt schon so ein paar Alternativen zur libc und du kannst das irgendwie jetzt schon machen. Also es gibt ja dieses, ist relativ bekannt, dieses Musl. Irgendwie so eine recht leichtgewichtige C-Standard-Library ist, auch für Linux. Und das Ganze dann halt aber in Rust gebaut, ist glaube ich schon auch nicht unbedingt eine schlechte Idee, weil du halt gerade bei sowas dich schon darauf verlassen willst, dass das Zeug irgendwie einigermaßen stabil ist und es erlaubt dir halt dann nachher aber auch, dass du halt ganz viel Zeug obendrauf wieder laufen lassen kannst, was halt irgendwie libc braucht.
Mhm.
Ich glaube, das ist dann halt schon ein großer Vorteil, wenn du sagen kannst, ja, das meiste von Linux kannst du irgendwie mehr oder weniger einfach portieren, als wenn du irgendwie sagen musst, ja, das musst jetzt irgendwie ein Firefox neu schreiben für die Plattform. Das macht halt irgendwie niemand. Wenn es aber nur so ist, so, ja, du musst es portieren, du musst vielleicht so 2-3 Dinge anfassen und dann geht's aber, dann wird das eher passieren. Aber ja, solange das nicht auf Hardware ist, ist es halt auch schwierig. Aber es also sieht sehr interessant aus. Kann man nichts sagen.
Mir lohnt sich, glaube ich, mal im Auge zu behalten. Ja.
Ja, genau. Einfach mal ein Auge drauf werfen. Da hat man ja immer noch eins, was man woanders
hinwerfen kann.
Ja. Zum Beispiel auf das neue Ubuntu Disco Dingo. Der Name ist echt.
Der Disco Ingo.
Ja, der D-Ingo, der Disco D-Ingo. Die neue Version Ubuntu 19.04 ist da. Ich habe es heute mal kurz in der virtuellen Maschine installiert, weil auf Hardware, weiß ich nicht, brauche ich das irgendwie nicht. Läuft.
Okay.
Wirklich, erzähl mir mehr, Ingo. Ich dachte immer so, das kannst du nicht installieren, es geht nicht.
Doch, ich war erstaunt. Lief in meiner KVM.
Ja. Hast du was anderes erwartet? Von Canonical hätte ich jetzt auch, also
weiß man immer nicht.
Ich erwarte jetzt schon so, dass sie so ein ISO-Image und dann probieren sie das vielleicht auch mal aus. Vielleicht auch mal in der Firmware oder irgend sowas.
Ja, ja, doch, bestimmt. Apropos, ich glaube, was, VMware, wenn Ubuntu jetzt merkt, dass es sich in der VMware befindet, installiert es, glaube ich, die Client-Tools automatisch mit. Habe ich nur gelesen. Fand ich gut. Ansonsten, ja, Linux-Kernel ist jetzt bei 5 endlich angekommen. glibc 2.29, Python 3.7.3, neues PHP 7.2.15, immer noch nicht Perl 6, aber fast. OpenJDK 11. Ja, also ist
ganz okay.
Auf dem aktuellen Stand und sie haben sich wohl diesmal auch so konzentriert drauf, ja, nicht viele Features reinzubringen, sondern halt ja, Kontinuität, Stabilität stand wohl im Fokus.
Das kann.
Finde ich gut.
Ist das ein LTS?
Nee, das ist kein LTS. Das ist
keine
LTS. 18.04 ist LTS gerade. Also genau, 19.04 ist dann relativ schnell wieder weg vom Fenster. Aber ja, ich kann immer noch mit dieser GNOME-Oberfläche nichts anfangen. Ich habe es mal installiert, habe ein bisschen rumgeklickt. Mir ist jetzt nicht, ist beim, weder beim Installieren noch beim bisschen rumklicken abgestürzt, großartig. So die Standardsachen haben funktioniert. Ja, Webbrowser aufmachen. Terminal aufmachen, ja, kann man benutzen. Und was mir halt extrem ausfällt, ist diese Verwendung von Snip-Paketen. Also fast egal, was du in diesem Software-Center mittlerweile installiert, kommt halt dann erstmal als Snip-Paket her. Das müssen wir noch sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Also darauf setzt Ubuntu schon ziemlich stark, dass du dann halt nicht mehr ist über die normale ja, Distributionspaket-Aktualisierung sozusagen mitmachst, sondern halt deine, was weiß ich, habe Krita installiert, das ist so ein Malprogramm, also eins der besten Open-Source-Malprogramme, die es so gibt, wenn man so digitales Malen machen will. Und das habe ich mal installiert und es war dann halt auch ein Snap-Paket, obwohl es das ja auch theoretisch als normales Distributionspaket gibt. Aber wenn man da irgendwas anklickt in dem Software Center, nimmt er erstmal gleich die Snap-Pakete. Sieht man dann immer ganz nett, wenn man dann einen df-h macht oder so, dann hat man lauter gemountete Sachen irgendwo und denkt erstmal, was ist das jetzt schon wieder alles? Also da sitzt Ubuntu auch immer mehr drauf. Muss aber nicht schlecht sein, aber wer weiß, ob da jetzt nicht noch demnächst irgendwelche Sicherheitslücken kommen. Und man dann wieder schreit, das kannst du eigentlich so nicht machen. Schauen wir mal. Ja. Genau. Sonst noch Fragen?
Nein. Alles geklärt.
Alles toll. Geklärt. Gut.
Kann also, man Ubuntu installieren?
Wer 18.10 hat, kann garantiert schnell wechseln. Vielleicht wartet man noch ein bisschen, bis es ein Punkt-Release gibt, aber normalerweise, also das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Normalerweise kann man auch relativ gefahrlos sozusagen aktualisieren. Wer bei 18.04 ist, weil er eine LTS-Variante braucht, wie bei uns auf Arbeit auf den Desktops und auf Servern läuft halt dann immer nur die LTS-Variante, dann bleibt man halt dabei und wartet auf die nächste. Genau. So, dann Z-Standard. Kennt ihr, oder?
Mhm.
Das Standard. War, glaube ich, ist von Facebook, ne? Das nicht so ein, war das nicht eine
zumindest von Facebook-Leuten, ich weiß nicht. Aber es ist ja irgendwie.
Ist die BSD, genau. Ja, ist BSD lizenziert. 3Clouds BSD. Ist jetzt in der Version 1.4 erschienen. Ist ein Kompressionsstandard, der extrem schnell ist und trotzdem sehr gut, also sehr stark komprimiert. Im Gegensatz zu anderen, die halt entweder das eine oder das andere gut können. Ist Z-Standard, ja, also von der Geschwindigkeit und der Kompressionsrate sehr gut. Und ja, weiß jetzt nicht, was ist groß neu in 4.1, Stabilisierung der Programmierschnittstelle.
Schneller, weiter, besser, nehme ich an.
Ja, schneller, weiter, besser. Auf jeden Fall. Kommodität wurde gewahrt. Es gibt jetzt eine experimentelle Decompress-Bound. Gut, die eine Grenze für die Größe eines Rahmens beim Dekomprimieren setzt. Joa, müsst ihr euch mal angucken. Oder wie gesagt, wer Kompression macht und bisher irgendwie immer noch GZIP benutzt oder irgendwas anderes, der kann ja mal schauen, ob er jetzt umsteigt.
Ja, genau. Ich weiß nicht, für ich habe es irgendwie verpasst, das zu verfolgen, aber irgendwie war es angedacht, dass es in ZFS reinkommt, dass du das als Komprimierungsstandard anwählen kannst. Das wäre natürlich ganz praktisch, weil dann bekommst du das eigentlich dann einfach gratis obendrauf auf alle Files.
Ja.
Wenn du das anmachst. Aktuell benutzen ja viele dieses LZ4.
Genau, und das halt, ist halt sehr schnell, ne? Aber die Kompressionsrate ist
genau
nicht gut.
Die Kompressionsrate ist halt nicht super. Wobei man eigentlich auch sagen muss, Festplattenplatz kostet halt nicht mehr so viel. Das heißt, die Frage, ja, ob du wirklich so viel mehr.
Ja, also ich meine, wenn du so ein Image hast, irgendwie, was halt aus lauter Nullen besteht, sozusagen,
ja.
Und irgendwie 20 Gigabyte wegnimmt und wenn du es dann irgendwie einmal durch Z-Standard jagst und es danach irgendwie nur noch ein paar Kilobyte groß ist, ist halt schon irgendwie ein Unterschied.
Ja, gut, aber ich glaube, in diesem speziellen Fall würde, glaube ich, LZ4 auch ganz okay performen, wenn das wirklich alles Nullen sind. Aber ja, ja. Aber ich bin jetzt leider, ich habe es leider gerade nicht im Kopf und ich finde so auf die Schnelle nicht, was der Stand ist, ob sie also das nur wollten und dass das reingekommen ist oder ich habe zumindest Leute gesehen, die daran gearbeitet haben, ob es
also in ButterFS ist. Kann man es benutzen.
Kann man schon? Haben sie es eingebaut? Mhm. Ah ja, ist beides Facebook, ne?
Nee.
Also zumindest stellt
und ja, halt einer der wichtigsten,
glaube ich, auch stimmt, irgendwie einer der
wichtigsten Entwickler. Entwickler.
Ja, ja. Ja, genau. Dann ja, ja, macht es natürlich irgendwie Sinn, dass man das in die eigenen Dinge einbauen lässt.
Gut. Könnt ihr mal ausprobieren. Cool. Oder wie gesagt, insbesondere wer was braucht, was schnell ist und gut, sehr gut komprimiert, dann ist wohl Z-Standard gerade das Mittel der Wahl. Kommen wir wieder zu Rust und Python. Oder
genau.
Python in Rust und Rust in Python.
Genau, wenn man sich nicht entscheiden kann und denkt, man ist so am Rust programmieren, möchte aber so ein bisschen Python machen, gibt's jetzt Inline Python.
Okay, jo. Okay.
Und es macht halt genau das, was es sagt. Man kann direkt aus Rust halt irgendwie Python-Ausrufezeichen machen, dann diese geschweiften Klammern und dann kann man da einfach Python in Rust schreiben. Und man kann beschränkt auch halt auf die Rust-Variablen zugreifen und so aus Python. Was, ja, ganz lustig. Gibt bestimmt auch sinnvolle Anwendungszwecke. Und wenn es nur ist, dass man kurz irgendwas debuggen will oder so und da irgendwie ein paar Dinge rausprinten will.
Okidoki, dann OpenBSD.
Genau, OpenBSD gibt es auch in einer neuen Version und zwar in der Version 6.5. Ist jetzt da. Haben sie released.
Schön.
Mit, as usual.
Was ist neu?
Ganz viel Kram. Was ist großartig neu, wo man irgendwie drüber sprechen muss? Ist eine gute Frage.
Nö, dann scheinbar nichts, dann gehen wir weiter.
ich glaube, nichts Wichtiges, aber halt ganz viel Kleinkram. Und
ja,
natürlich,
wenn es wichtig gewesen wäre, hätte es ja dann nicht 6.5 gießen, sondern 7.0 oder so.
Nee, die zählen einfach nach Zeit hoch, soweit ich weiß. Also mehr oder weniger nach
Zeit 6.
Ja, genau, sie haben halt einfach so, irgendwann ist 6 und dann das nächste wird dann halt 7 und danach kommt 7.5 und dazwischen liegt immer, lass mich lügen, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Und okay. dann, dann schieben sie, also der genaue Termin ist halt so ein bisschen variabel, aber so ungefähr, glaube ich, alle halb Jahr bauen sie dann neues. Genau, was das halt auch immer heißt, ist, dass sie die Dinge, die auch ganz viele andere Leute benutzen, meistens updaten, zum Beispiel OpenSSH. Und das wird dann in die portable Version meistens auch bald released und dann bekommst du das irgendwann auch in deinem Linux.
Sehr schön. Ich mag Sachen in meinem Linux.
Genau.
Was ich nicht so mag, sind schwarze Löcher.
Warum nicht? Es ist jetzt, das beweist so viel.
Aber wenn ich da reinfalle, komme ich nie wieder raus.
Das weißt du nicht.
Das, ja.
Doch. Doch. Aber zumindest kann man es jetzt nicht angucken, so ein schwarzes Loch.
Genau.
Immerhin.
Immerhin.
Das ist schon ganz gut. Und das ist jetzt halt das erste echte Foto von einem schwarzen Loch. Und es hat sich halt herausgestellt, es ist genau so, wie man sich das, wie das Leute behauptet haben, dass es aussieht. Was mal eine gute Sache ist.
Wie der Einstein das mal gesagt hat.
Genau, es gibt da so ganz viele Wissenschaftler, die sagen so, ja, so ein schwarzes Loch sollte eigentlich irgendwie so aussehen und so. Und es ist irgendwie ja auch nicht so ganz eine ganz triviale Aufgabe, sowas zu fotografieren, was eigentlich nichts ist. Dann haben sie aber gesagt, so ja, außenrum muss irgendwie halt den, wie heißt der, Event-Horizont, den müsste man irgendwie eigentlich sehen. Und hat sich rausgestellt, ja, den sieht man. Und wie sie das gemacht haben, ist, sie haben halt, also wenn man da so ein Teleskop bauen müsste, was das irgendwie fotografiert, ein einziges, dann wäre das irgendwie, also dann ist halt ausgerechnet, das wäre halt irgendwie größer als die ganze Erde oder so. Das wäre halt ungefähr so groß wie die ganze Erde. Das ist halt irgendwie so ein bisschen unpraktisch. Dann mussten sie sich halt was anderes ausdenken und die Idee, die sie dann hatten, war halt irgendwie ganz viele Teleskope zusammenzunehmen, diese Bilder im Prinzip zusammenzustitchen, und dann irgendwie ein bisschen Image Recognition Software auf die Bilder drauf zu werfen, um herauszufinden, wo das schwarze Loch sein könnte. Das ist so die sehr grob Zusammenfassung. Und es hat funktioniert. Hat ein Bild rausgefallen. Genau. Ich empfehle dazu den TED Talk von Katie Bowman.
Das ist die mit den Festplatten.
Genau, das ist die mit den Festplatten und der hat da das sehr gut erklärt, wie das mit den verschiedenen Teleskopen funktioniert, wie man da Bilder zusammenstitchen kann und wie man dann da Machine Learning drauf macht, um halt ein schwarzes Loch zu erkennen, aber ohne dass man vorher sich drauf einschießt, wie ein schwarzes Loch überhaupt aussieht. Was ja, also du kannst ja vorher, bevor du kein Foto hast, kannst du ja schlecht sagen, so ja, such mal nach etwas, was so aussieht. Genau.
Aber jetzt kann quasi jeder ein schwarzes Loch finden.
Genau, und jetzt kann jeder ein schwarzes, ja, nicht ganz, aber fast.
Weil wir jetzt wissen, wie es aussieht.
Genau.
Schön. Wunderbar. Also guckt euch den TED-Talk an, beschäftigt euch mit schwarzen Löchern. Schwarze Löcher sind cool, geht bloß nicht so nah ran.
Ich glaube, es ist nicht so einfach, da zu nah ran zu gehen.
Okay. Ähnlich schlimm wie ein schwarzes Loch ist bestimmt so ein Security Audit von. Ja.
Das ist ja aber ein ganz böser Vergleich. Nein, die News ist schon ein bisschen älter, aber wir haben ja auch eine Weile nichts erzählt hier. Und zwar ist es so, dass Streamer mal wieder einen Audit hat durchführen lassen und die Ergebnisse veröffentlicht hat. Diesmal wurde das Labor für IT-Sicherheit von der FH Münster beauftragt und hat den Machern von Streamer bescheinigt, dass sie die Sicherheit und den Datenschutz der Nutzer sehr ernst nimmt, sich so verhält, wie in der öffentlichen Dokumentation beschrieben und die Daten- und Sicherheitsschutzmechanismen intakt und wirksam sind. Es wurden keine kritischen Schwachstellen gefunden. Das
klingt gut.
Ja, das klingt alles sehr. Und der Original-Audit-Bericht ist im vollen Umfang einsehbar. Die wenigen unkritischen Probleme, die vorgebracht wurden, sind umgehend behoben worden, schreiben die TÜMA-Leute. Also das zu dem Fall, das finde ich gerade vor dem Kontext wichtig, dass ja immer wieder der Kritik aufkommt, dass TÜMA eben closed-sourced ist und man sich deswegen ja nicht sicher sein könnte, ob das wirklich besser ist als das, was WhatsApp macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass TÜMA immer wieder diese Audits durchführen lässt und die Ergebnisse publiziert, was sie hier auch mal wieder getan haben. Und eben bestätigt wird, dass das, was sie als Kryptographie White Paper veröffentlicht haben, dass es auch tatsächlich in der Software implementiert ist.
Ja, okay. Ja, nett. Sie könnten es auch einfach Open Source machen.
Ja, gut. Ich kann auch verstehen, wenn man das nicht will. Also ich bin zwar großer Open Source Fan, aber gibt ja auch gute Gründe dagegen.
Security by Obscurity.
Nee, eben das versuchen sie ja zu widerlegen. Das ist nicht die Security, ist die der Grund.
Ja, aber zumindest, ja, na gut. Aber ihre Security könnten sie trotzdem offenlegen.
Das haben sie. Also sie haben doch das Krypto White Paper, sie haben umfassende Dokumentation. Du kannst die Anwendung der Verschlüsselung überprüfen.
Ja, also für also das ist nicht Open Source. Und das Problem ist halt auch, Open Source schützt dich halt irgendwie, also.
Nee. Das haben wir ja in OpenSSL gesehen.
Also genau, der Umkehrschluss ist halt sehr, sehr falsch, dass es nur, weil es Open Source ist, sicher ist, das ist halt irgendwie Blödsinn, weil du halt immer wieder Software siehst und dann mit echt irgendwie einfach auszunutzenden Sicherheitslücken, die seit irgendwie 10 und mehr Jahren da drin sind, die irgendwie niemand
30 Jahren, hat. Keine Ahnung.
Ja, ja, genau. Und das ist halt so, ja. Also du, für das, dass halt Closed Source ist, ist, ich glaube, das Beste, was du dann haben kannst. Und im Zweifelsfall ist das halt irgendwie sicherer als irgendeine Open-Source-Software, die halt irgendwie keinen Business-Case hat, wo kein Geld verdient wird.
Die halt auch keiner anguckt.
Genau, die dann halt auch keiner richtig anguckt und dann trotzdem sehr viele Leute benutzen.
Okay, dann kommen wir zum ASCII-Doktor.
Ja, in der letzten Folge habt ihr mich würdig vertreten und verkündet, dass es zu ASCII-Doktor einen großen neuen Release gab. Heute kann ich davon erzählen, dass es zu der Komponente ASCII-Doktor PDF einen großen neuen Release gibt, was sehr wichtig oder sehr spannend für alle die ist, die eben nicht nur Online-Dokumentation erzeugen wollen, sondern auch Dokumente erzeugen wollen, die man in Print gibt oder die man eben als abgeschlossenes Dokument irgendwohin ausliefern möchte. Und mit der neuen Version, die nicht mit der Hauptversion mitläuft, also es ist keine Version 2.0, die jetzt rausgekommen ist, es ist eine 1.5 Alpha 17, sind eine ganze Reihe an Changes gemacht worden. Es gibt vor allem aber auch infrastrukturtechnisch viel Änderungen, sodass viel mehr Tests da sind, sodass in der Struktur von der Bibliothek nachgearbeitet worden ist, dass man zukunftsfähiger wird. Was für den Anwender direkt sichtbar ist, ist zum Beispiel das Fußnoten. Ab sofort tatsächlich als Fußnoten gerendert werden. Das war noch so ein Manko, den ASCII-Doktor PDF hatte, wo es sich nicht so verhalten hat, wie man das gerne gehabt hätte. So wird es aber vielleicht auch für so eine Abschlussarbeit würde ich es noch nicht nehmen. Da würde ich immer noch LaTeX nehmen. Aber für so eine Semesterarbeit kann man sicherlich mittlerweile dann auch ASCII-Doc nehmen. Sie haben das SVG-Rendering verbessert. Und eben, wie ich eben schon gesagt habe, die Basis dafür gesetzt, dass sie in Zukunft noch besser weiter an den kritischen Stellen ausbauen und voranbauen können.
Okidoki.
All the things ASCII-Doc.
Ja. Ich muss ja sagen, ich bin immer noch kein Fan vom Syntax.
Sie ist konsistenter als Markdown.
Das ist korrekt, aber es macht einfach keinen, also mir macht es irgendwie einfach keinen Spaß, ASCII-Doc zu schreiben, wenn ich irgendwie Markdown haben kann. Aber ja, irgendwie. Auch ein bisschen persönliche Präferenz.
Ich wollte gerade fragen, vielleicht ist es auch sehr viel Gewöhnung dabei, oder?
Ja, ja, das bestimmt auch. Also es ist halt irgendwie, wenn du ganz viel Markdown gemacht hast, dann ja.
Ja, und wechseln ist tatsächlich nervig. Also das merke ich auch immer wieder, dass wenn man dann irgendwo einen Beitrag schreibt für eine mit GKL geschriebene Webs oder generierte Webseite und dann Markdown machen muss und dann wieder zurück ins ASCII-Dokument, dann verheddert man sich dann doch wieder.
Knoten im Gehirn.
Ja, genau. Aber vielleicht nur zu ASCII-Doc, weil das Thema auch immer wieder im Unternehmensumfeld aufkommt. Man kann mit der Doc-Toolchain wunderbar in ASCII-Doc-Dokumentationen schreiben und sie über die Doc-Toolchain zum Beispiel in so einem Confluence veröffentlichen. Und hat dann nicht, weil diese großen Wikis, Confluence ist ja einfach nur ein Wiki, was im Businessumfeld sehr populär ist. Wikis haben ja die blöde Eigenschaft, dass sie irgendwann einfach nur zu Daten senken werden, dass sie dass sehr viel Informationen haben, aber es sehr schwer wird, die da rauszuholen. Und die Leute haben gesagt bekommen, dokumentiert das mal im Wiki, da ist es für alle verfügbar. Das heißt, sie pushen da immer weiter Informationen rein, aber es kommt nichts mehr raus. Und durch diese Doc-Toolchain hat man die Chance, seine Dokumentation zu seinem Softwareprojekt bei dem Softwareprojekt zu halten, schön versioniert in seinem Git-Repository, Änderungen an der Doku zusammen mit dem Feature-Branch, wenn er reingemerged wird und so. Und trotzdem der Anforderung gerecht zu werden von Corporate, wem auch immer, dass die Dokumentation doch bitte im Confluence sein soll, indem man eben die über so eine automatisierte Pipeline dann da hochpushen lässt.
Das klingt gut. Hast du da Links dazu?
Doc-Toolchain, na klar. Ich mach was in die Shownotes.
Mach was in die Shownotes, ja, das muss ich mir mal anschauen. Ich glaube, das würde Probleme lösen, die ich tatsächlich habe.
Ja, all the things ASCII-Doc.
Dann muss ich doch wieder ASCII-Doc. Nee, ich mache da irgendwie Pandoc oder so und rendere meine Markdowns dann halt als ASCII-Doc und schieb die dann irgendwie ins Confluence, weil geht halt. Vermutlich.
Genau. Hauptsache es automatisiert irgendwie.
Genau, Hauptsache weg automatisiert. Kann man nicht in ASCII-Doc dann einfach Markdown embedden?
Oh, embedden weiß ich. Also du kannst es hin und her konvertieren, das geht, aber embedden habe ich noch nicht probiert.
Das wird bestimmt auch so. Ja, und jetzt hier kommt einfach.
Genau. Ich mache einfach
ein bisschen
Markdown.
Das finde ich, das finde ich sowieso voll gut. Diese Sprachen, die dann halt irgendwie so Mix and Match erlauben. Also der Klassiker ist ja irgendwie, dass du dann eben dein Kram in irgendwie ASCII-Doc oder so oder ein Markdown schreibst und dann das einfach in dein irgendwie in dein LaTeX-Template oder so reinpopelst, weil ja, du hast dann den Vorteil vom coolen Template und muss aber nicht LaTeX schreiben.
Ja.
Was halt auch irgendwie niemand machen will.
LaTeX schreiben?
Ja.
Doch. Ist nicht so schlimm.
Ist nicht so schlimm, aber wenn es nicht sein muss.
Das Schlimme ist eigentlich die Toolchain. Also, dass du dir halt da so ewig viel Zeug auf deinem Linux und installieren
musst. Du musst erstmal 5 GB installieren, um dann auch wirklich alles dabei zu haben. Ja.
Aber es kommen richtig schöne Dokumente raus und es ist nicht so super kompliziert. Ich hatte gerade eben noch mal die CT in der Hand, die aktuelle Ausgabe, glaube ich. Da ist mal wieder ein Artikel drin mit Tech ist nicht kompliziert und hierfür auch für einfache Dokumente schnell einsetzbar. Ich habe den Artikel nur überflogen, aber ich finde es cool, dass auch in der CT immer wieder diese Artikel hochkommen. Also da lohnt sich ein Blick hin, wenn man da gerade mal sich nochmal mit Tech anfreunden möchte. Aber also es macht wirklich schöne Dokumente, das muss man einfach sagen. Es macht
das, man sieht es. Also sieht es. Ob jemand seine Abschlussarbeit in Word oder in Tech gesetzt hat, das siehst du einfach. Ja. Das ist schon.
Ich kann hier nochmal Overleaf pluggen, dass wenn du genau dein Linux halt nicht vollmüllen willst, ist halt ein bisschen schade. Das ist das, was früher hieß es mal,
Shareholder Value?
Nee. nee, Shareholder Value war es definitiv nicht. Es war, glaube ich, ShareLaTeX oder so.
Aber da gibt es das nicht noch?
Es gibt das noch so irgendwie als Open Source und es wird noch so halb gepflegt. Ist es
nicht
kann sich
auch von irgendeiner deutschen Uni oder so mitentwickelt? gewesen.
Genau, und man kann sich das auch noch so aufsetzen, aber es ist nicht so richtig Open Source und es hat so ein paar Limitierungen. Es ist ein bisschen ein Hassle, das aufzusetzen, weil du irgendwie dann doch irgendwie eine MongoDB und ein Redis und irgendwie noch irgendwas brauchst, glaube ich, dass es läuft. Aber es geht, das habe ich auch mal gemacht. Und Overleaf ist im Prinzip das, aber halt als
als gehostet.
Genau, als kommerzielles Angebot und ja, vielleicht, wenn man da mehr Dinge mitmacht, lohnt sich das, da halt irgendwie Geld einzuwerfen, weil schlussendlich ist es irgendwie auch nicht so super teuer. Beziehungsweise für, wenn man halt irgendwie alleine, also was halt echt auch cool an dem Ding ist, man hat dann halt irgendwie sein LaTeX-Dokument, das einerseits halt direkt gerendert wird, ohne den ganzen Hassle von, oh, ich muss mir jetzt irgendwie wieder 1 Million Pakete installieren. Und es ist halt, im Prinzip funktioniert das ein bisschen wie dieses Google Docs oder dieses Microsoft Shared Word Dingsy, was du halt direkt im Browser mit mehreren Leuten in einem Dokument arbeiten kannst. Das ist halt gerade so, wenn du Arbeiten schreiben musst oder so, zusammen ist eigentlich ganz praktisch, weil, ja, kommt dann halt ein ordentliches Dokument hinten raus und du kannst aber trotzdem irgendwie voll komfortabel irgendwie auch den Leuten, die auf Windows oder auf Mac sind, musst du nicht herausfinden, ja, wie können die das jetzt überhaupt kompilieren und bla und blub. Es ist halt einfach so, hier klickst auf den Link, meldest dich da an, schreibst da ins Dokument rein und gut ist. Aber ja, ist irgendwie ganz, ganz billig ist der Spaß irgendwie auch nicht. Also.
Ja, naja.
Das halt.
Ja. Oder halt doch alles selber machen.
Genau, oder man kann sich das halt irgendwie selber hosten. Das geht auch noch. Aber eben irgendwie das.
Na, insbesondere schön ist halt, wenn du wie bei Shared LaTeX und so gemeinsam an einem LaTeX-Dokument halt arbeiten kannst. Ne? Also das ist, wenn ich jetzt bei mir halt zu meinen, weiß ich nicht, Präsentationen, die ich vielleicht alleine mache, ist ganz witzig, wenn ich ein LaTeX nur bei mir selber habe und ja, an meinem Dokument arbeite, aber wenn ich halt mit mehreren Personen an einer Präsentation oder an, weiß ich nicht, an einem Paper arbeite, dann ist sowas wie dieses Overleaf oder Share LaTeX oder sowas schon ganz toll. Da kann ich halt LaTeX benutzen und muss halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Google Doc oder irgendeinen anderen Schnee benutzen. Ja. Oh, hat also schon seine Daseinsberechtigung.
Genau, und ja, man kann sich das natürlich selber hosten, aber ja, ist halt dann auch wieder die Frage, wie viel Hassle, dass man sich geben will.
Ja.
Wobei,
ganz oft die Frage.
Es gibt irgendwie so ein Docker-Setup, das heißt, wenn man irgendwie Docker hat, das mit Docker machen will, dann geht's, glaube ich.
Hat nicht jeder Docker.
So. Weiß ich nicht.
Docker all the things.
Die Frage ist, ob jeder Docker will.
Nee, das will nicht jeder. Also zumindest nicht, die meisten nicht, die sich intensiver damit beschäftigt haben, aber hat man es nicht trotzdem. Egal. Kommen wir zu anderen unerfreulichen Sachen. Oder? Wollt ihr jetzt da noch weiter drüber reden?
Nee, kommen wir zu.
Diese Steilvorlage mit dem Docker, das. Ja. Okay.
Was?
Später. und
hast du dich verdockert?
Dinge. Ja. Ich benutze Docker gerne. Also, und ich glaube. Wir steigen jetzt nicht drauf. Komm, weiter Thema. Update zur Urheberunrechtsreform. Genau.
Ja,
in der letzten Folge war es ja noch. Der Stand der Dinge, dass man so ein letztes Körnchen Hoffnung hätte haben können.
Mit, ja, nee, ich hatte das ja nicht. Ich habe gesagt.
Der richtigen Portion Realismus natürlich nicht, völlig richtig. Aber man durfte noch ein bisschen hoffen. Hat sich natürlich alles zerschlagen. Die Urheberunrechtsreform ist angenommen. Die eine komische Partei in unserer Regierung behauptet, sie könnten mit der nationalen Lösung da alles irgendwie retten, was natürlich rechtlich nicht haltbar ist, weil das, was in der EU, also über diese Verordnung kommt, ist rechtsgebend. Da kann
ja, der Oettinger hat sogar schon kurz vorher gesagt, ihr spinnt alle, entweder kommen die Ablauffilter oder ihr habt eine andere Waffe.
Ja, genau. So. Und das, was mich jetzt die Tage ein bisschen mal wieder frustriert hat, war die Schlagzeile, dass dieser EVP, das ist die europäische CDU, Spitzenkandidat gesagt hat, dass er Nord Stream 2 verhindern möchte.
Ja, der Weber.
Und wenn man jetzt, also mal abgesehen davon, dass alles, was der bisher öffentlich geäußert hat, irgendwie immer nur Lügen waren, wenn man aber vor dem Hintergrund weiß, dass wahrscheinlich die Urheberunrechtsreform in dieser Form nur gekommen ist, weil Deutschland einen Kuhhandel mit Frankreich gemacht hat und gesagt hat, unterstützt ihr uns bei Nord Stream 2, unterstützen wir euch bei der Urheberrechtsreform. Und deswegen hat Deutschland dann auf einmal so eine, also weil es ist tatsächlich auf einmal in den ersten Fassungen war Deutschlands Position lange nicht so pro Upload-Filter und so strikt.
Ja, das hat sich gedreht, ja, auch in dem Koalitionsvertrag drin, dass sie es nicht wollen.
Und dieser Sinneswandel kam wahrscheinlich von diesem Kuhhandel. Und jetzt stellt sich dieser CDU-Fritze dahin und sagt,
CSU.
Oh ja, unseren Teil von dem, der Grund, warum wir diesen Kuhhandel angezettelt haben, das wollen wir jetzt eigentlich doch nicht. Und das ist einfach nur absurd. Das ist, geht gar nicht. Naja, schön ist allerdings dann auch nochmal auf der anderen Seite, sich bewusst zu machen, oder wichtig, nicht schön, aber es ist sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass der ganze Aufwand, den man getrieben hat, die ganzen Engagement, was man gezeigt hat, dass es eben nicht vergebens war. Es hat nicht den Effekt gehabt, für den man gekämpft hat. Stand heute, aber nichtsdestotrotz war es lange nicht vergebens, weil es viel Aufmerksamkeit generiert hat, weil es viele Leute politisiert hat, viele Leute dafür sensibilisiert hat, was da in der EU passiert und hoffentlich viele Leute aktiviert hat, dass sie im Mai zur Europawahl gehen und eine sehr bewusste Wahl treffen. Und das ist letztendlich dann auch der hauptsächliche Aufruf jetzt für als nächste Aktion, geht wählen, wählt eine Partei, die euch nicht aufgrund der jüngsten Ereignisse in schlechter Erinnerung geblieben ist und die möglichst nah an euren Werten und Vorstellungen handelt tatsächlich und euch nicht nur Dinge verspricht. Und natürlich nichts Extremistisches. Protestwahl, wenn man das machen will, geht am besten mit der Partei. Ansonsten gar nicht. Ansonsten bitte keine Protestwahl, sondern nur eine sehr, sehr reflektierte, sehr bewusste Wahl darüber, weil wenn man Protestwahlen mit irgendwelchen Nischenparteien macht, von denen man nicht weiß, was sie denn so agieren, dann kann das schnell dazu führen, dass sie Lebensumstände schaffen, unter denen man nicht leben möchte.
Ich will jetzt fragen, wen man da wählen soll, aber
hat er
ich
kann gesagt. Eh nicht
von dem her.
Ja, und Wahl, also Wahlempfehlung eigentlich, genau deswegen formuliere ich das so nebulös. Ich drücke mich halt ganz klar darum, eine Wahlempfehlung zu geben, weil ich ihn nicht geben will.
Schwach,
ich möchte eigentlich
schwach.
Erreichen,
wirklich
nein,
schwach,
ich
Markus. Ich bin enttäuscht.
Ich erreichen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen.
Genau.
Ja, das ist mit Aufwand verbunden, aber es ist halt die bessere Lösung.
Das ist halt Demokratie. Das ist halt auch, dass Demokratie ist kein Geschenk und Demokratie, da muss man was für tun, dass man sie behalten darf. Und was man dafür tun muss, ist halt zumindest mal sich damit auseinandersetzen, wer sich da zur Wahl stellt, mit welchen Motiven und welchen Vorhaben und denjenigen zu suchen, der zu seinen eigenen Überzeugungen passt. Erzähl und mir. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig ist, weil dieses Missverständnis beginnt mir immer wieder in verschiedenen Diskussionen, es geht bei der demokratischen Wahl nicht darum zu gewinnen. Also selbst wenn man so nach Gewinner-Verlierer-Prinzip verliert, man verliert nicht, weil die eigene Stimme ein Gewicht in dieses politische System bringt. Und deswegen, es geht, selbst wenn man nicht zu die Partei gewählt hat, die dann formal gewinnt, hat man trotzdem mit seiner Stimme, wenn man seiner eigenen Überzeugung entsprechend abstimmt, den richtigen Akzent gesetzt. Wenn einem das zu wenig ist, wenn man jetzt eine sehr kleine Partei wählt, dann muss man mehr Engagement zeigen, aber der Reflex darf eigentlich nicht sein, ich wähle einfach immer die gewinnen. Damit erreicht man ziemlich sicher nicht, dass das getan wird, was man selber in seinem Wertekanon-Konsens, in seinen Wertevorstellungen sieht und politisch realisiert haben möchte.
Geht wählen und vielleicht, ich weiß nicht, ob es schon so ein Wahlomat wieder gibt oder irgendjemand aufgeschrieben hat, welche welche Parteien sich wie verhalten haben oder sich verhalten werden bei den bei solchen Themen wie halt der Urheberrechtsreform und anderen Sachen, die uns so wichtig sind. Wenn es das aktuell noch nicht gibt, dann wird es bestimmt noch kommen und dann werden wir an zu gegebener Zeit darauf natürlich verweisen.
Nee, der Wahl-O-Mat, der im Moment aktiv ist auf wahlomat.de, ist der für die Landtagswahl in Bremen.
Ja gut, aber es gibt ja dann meistens, weiß ich nicht, von der EFSF oder so. Also,
ach so, ja, genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass
oder
die...
Oder von irgendeinem Verein, weißt du, so eine Übersicht, wie die einzelnen Positionen sind, gibt, sowas meinte ich eigentlich. Aber habe ich jetzt, es ist mir in den letzten Tagen auch nicht untergekommen oder ich habe es verdrängt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas noch kommt.
Ja. Kann ich mir auch
und da könnte man dann halt nochmal einen Abgleich machen, wie sehen die verschiedenen Parteien das mit Open Source, wie sehen die das mit dieser Urheberrechtsreform, wie sehen die das mit XYZ und dann hat man vielleicht eher so nochmal so einen Guide, für welche Partei man sich dann entscheiden kann.
Was ich spannend finde, ist bei der ganzen Stickermania in der Nerd-Szene, dass man relativ wenig mit Stickern verzierte Wahlplakate sieht.
Ist halt nicht erlaubt, ne? Vielleicht haben die Leute ja Angst. Also du darfst in Deutschland keine Plakate runterreißen, kaputt machen, anzünden, verschandeln.
Ich spreche
nicht.
Auch von Tuning. Tuning. Nein, ist schon richtig, ist natürlich.
Ja, ja, aber irgendwas drüber hängen oder so oder drunter, weiß ich nicht, müsste eigentlich gehen, ne? Solange man nicht das Plakat an sich kaputt macht, dürfte das eigentlich erlaubt sein.
Vielleicht.
Aber ich rufe nee, da nicht
klar,
auf.
Vielleicht gerade auch ja, sinnverändernde Motivationen sollte man nur vermummt nur vornehmen.
Ja.
Wir rufen hier nicht zu Straftaten auf. Genau wie genau. Wir keine Wahlvorschläge abgeben, rufen wir nicht zu Straftaten auf, ne?
Richtig, vollkommen richtig.
Und also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich tue das nicht. Ich möchte mich hier klar distanzieren von den anderen zwei hier, dem Ingo und dem Markus. Ich habe da nichts zu tun.
Dabei könnt ihr doch da in der Schweiz machen, was ihr wollt.
Nee, können wir nicht.
Nicht?
Weil ich sehe hier gerade...
Ihr wählt ja nicht mit.
Nee, ich sehe hier gerade auf meinem Tisch das Abstimmungsdingsi für die nächste Abstimmung und wir stimmen darüber ab, ob wir die EU-Waffenrichtlinien übernehmen wollen oder nicht und so. Also wir können irgendwie auch nicht so ganz machen, was wir wollen.
Ach, das wäre doch viel cooler, wenn ihr die neuen Neuseeland-Waffenrichtlinien übernehmen würdet. Die haben wir mal sehr konsequent gehandelt.
Aber die haben wir, glaube ich, auch. Die sind, glaube ich, immer noch weniger strikt als das, was die EU vorschlägt. Mhm. Wobei das auch so ein bisschen, also es ist auch ein bisschen unklar, was da
ja,
genau...
Ja, also solange wir an Saudi-Arabien immer noch Waffen liefern dürfen, ist alles okay.
Ja.
Also.
Ja gut, da geht's eher drum, ob du beispielsweise, also hier in der Schweiz hast du halt das Problem, dass irgendwie jeder ja immer noch ins Militär muss und im Militär bekommst halt fast jeder ein Sturmgewehr und das Sturmgewehr ist halt, solange du noch im Militär bist, ist es eine vollautomatische Waffe und die haben die meisten Leute halt zu Hause. Und das
ist doch nett.
Ja, aber das ist halt nicht kompatibel mit der EU, die halt irgendwie so sagt, so ja, aber solche Waffen darf eigentlich niemand einfach so
zu Hause haben.
Irgendwie so. Ja. So, na, sehr grob zusammengefasst.
Bei uns muss ja nicht mehr jeder, ist ja ausgesetzt und die gehen, sind halt tendenziell, oder da sind auch viele tendenziell, die sich halt unbedingt ausbilden lassen wollen an der Waffe, warum auch immer. Ja, so, die haben da auch.
Ist das wirklich so oder ist das nur unsere Wahrnehmung? Also ich bin da immer so hin und her gerissen.
Naja, also wenn du vorhast, den Staat zu verändern und mal eine Waffenausbildung brauchst, dann kannst du das schon über die Bundeswehr machen.
Das
heißt
ist richtig,
nicht, dass
aber
alle,
ob das
alle
die Mehrheit sind, ist, das meine
das
ich. Das
habe ich ja auch nicht gesagt, aber da ist ein Prozentsatz,
viele, ja.
Der definitiv größer ist als früher, als alle mussten sozusagen, ja, weil da hattest du quasi einen Querschnitt der Bevölkerung. Hast du jetzt wahrscheinlich ein paar Spinner mehr drin, die da vorher.
Ja, ja, natürlich. Es gibt ja auch diese Enthüllungenrunden, diese Schattenarmee mit Stichwort Hannibal. Das ist schon ganz schön absurd, was da läuft und ja, wie wenig Aufmerksamkeit das bekommt. Ja, und ich fahre zurzeit jedes Mal, wenn ich Familienbesuch fahre, an so einem großen Bundeswehr-Wahlplakat vorbei. Die Art und Weise, wie die werben nämlich Abi-Stress, Fragezeichen, Zeit für ein Ablenkungsmanöver. Und dann haben sie da echt so ein großformatiges Foto von einem Truppenübungsplatz mit einem Manöver drauf. Und da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich möchte ich eher die Wehrpflicht wieder haben, als dass ich da so komische.
Ja, die müssen aber auch die Leute irgendwie, also ich meine, die haben extreme Probleme. Es sind nicht mehr genug Leute da, die halt so mal vorbeikommen, sozusagen, weil sie halt müssen.
Ja, aber warum sollte man das halt auch freiwillig sich antun? Also, das ist halt schon ein bisschen die Frage, warum sollst du dir das freiwillig antun?
Weil du Deutschland dienen willst.
Genau, oder das ist so ein bisschen, man hat, also damals zu der Zeit.
Oder weil du eine gute Ausbildung haben willst. Also ich meine, das kann auch sein, du kannst dir das Studieren in Deutschland nicht leisten. Ja, dann studierst du halt bei der Bundeswehr und kriegst halt alles bezahlt.
Genau, und was ich gerade sagen wollte, es war halt seinerzeit zur Wehrpflicht die Argumentation, du profitierst davon, in einem sicheren Land leben zu können und ein Land, in dem viele Dinge sehr gut laufen. Dann kannst du auch 9 Monate deiner Lebenszeit erstmal dafür hergeben, dass du dafür ausgebildet wirst, dass du für den Fall der Fälle ein paar grundlegende Spielregeln für den Militärapparat kennengelernt hast. Das war so der Deal. Und die Bundeswehr war ja auch zum Ende der Wehrzeit nicht mehr kapazitätmäßig gar nicht mehr in der Lage, jeden zu ziehen, wie sie hätten ziehen müssen. Und daher fände ich gut, weil auf der anderen Seite haben wir im Gesundheitssystem ja ein Riesenproblem, wenn man den Zivi-Wehrdienst wieder einführt und aber das umdreht und sagt, jeder geht normalerweise, du musst einen Pflichtdienst machen. Und wenn du gut bist und es unbedingt willst, kannst du es dir aussuchen, ob du Zivi oder Bund machst. Und dann hätten wir mehrere Dinge wieder behoben. Zum einen hätten man wieder in der Pflege, da gibt es viele kritische Fragen, die man erklären muss. Keine würde ich nicht drüber weggehen, aber man hätte da wieder eine Unterstützung der Pflegekräfte, die heute unter extremen Bedingungen arbeiten müssen für einen vergleichsweise Hungerlohn. Und man hätte für die Bundeswehr wieder eine Durchmischung mit der Gesellschaft und eben nicht nur, wie du das eben gut überspitzt dargestellt hast, die Rambos, die zur Bundeswehr gehen wollen. Das fände ich ein valides Modell, was man eigentlich mal offener diskutieren sollte. Und das andere ist eben vielleicht auch gesellschaftlich, dass man wieder mehr einen gesellschaftlichen Konsens hat, weil man eben weil alle diese 9 Monate an der Gesellschaft einen Dienst geleistet haben. Und so strittig wie der Wehrdienst war, viele Leute, die mit mir den Schulabschluss gemacht haben, haben diese 9 Monate, wenn sie dann beim Bund waren, auch nochmal menschlich geprägt. Nicht im Hinblick darauf, dass wir Krieg gespielt haben, sondern im Hinblick darauf, dass man auf einmal mit Leuten auf einer Stube gelandet ist, die man vorher nicht angeguckt hätte und wo man dann einfach gezwungen war, sich einfach mal mit anderen sozialen Begebenheiten auseinanderzusetzen. Und das ist auch nicht unbedingt was Schlechtes. Oder ich habe damals dann auch Leute getroffen oder musste mit ihnen diese Zeit durchleben, die bis zu dem Zeitpunkt, wo sie beim Bund gelandet sind, noch nie selber die Toilette geputzt hatten, in die sie machen. Und ich weiß nicht, es hilft auch beim Erwachsenwerden, das mal zu tun.
Ja, sehr gut. Genug Politik.
Ja, lass uns, genug Gesellschafts...
Genau, lass uns schnell zum Mimimi kommen, bevor wir da in Politik-Podcast...
Nee, okay, ich könnte da jetzt auch ganz viel drauf... lassen wir.
Genau, wir sind hier kein Politik-Podcast. Lass uns zum Mimimi kommen. Und zwar habt ihr bestimmt alle schon mal benutzt, dieses VLC, der tollste Media-Player ever, der so alles abspielen kann und es geht einfach. Genau. Hater. Immer. Diese Hater immer. Unglaublich. Und da gibt es halt irgendwie diese LibVLC und es gibt dieses, wenn man so einen Musikstream abspielt, dann enthält er häufig diese IC-Metadaten. Das heißt, du kannst halt so in den Musikstream packst du einfach so irgendwie in einen gewissen Abstand, kannst du da einfach noch so ein bisschen Metadaten reinpacken. es eigentlich voll cool ist. Und VLC an sich macht das auch irgendwie. Aber so wie es aussieht, hast du irgendwie keine Chance, das aus der LibVLC rauszubekommen. Und das ist echt traurig, weil das hätte ich irgendwie gebraucht und jetzt musste ich mir einen eigenen IC-Metadaten-Poller irgendwie schreiben, der halt gelegentlich den Stream aufmacht, da reinschaut und schaut, was da gerade für Metadaten rüberfliegen. Genau.
Ja.
So ist das.
Aha.
Finde ich nicht gut. Mimimi. Könnte funktionieren.
Ja, wir sind jetzt so mittelbegeistert.
Seid ihr nicht begeistert? Na gut, dann lass uns schnell zum Lesefug kommen. Ja.
Das und zwar, begeisterst du uns vielleicht wieder.
Genau, warum modernes C++ uns nicht retten wird.
Nee, Rust rettet uns ja, das wissen wir ja alles schon.
Genau, und das ist fun enough. Das ist auch seine Conclusion.
Okay. Ja, so.
man sollte doch einfach...
Sendung gehört.
Genau, man sollte vielleicht einfach moderne Sprachen benutzen.
Okay, das super.
Dazu muss man sagen...
danach kommt gleich was mit Perl, es ist furchtbar.
Okay. Ich glaube, er arbeitet auch für Mozilla. Das heißt, ich glaube, er ist irgendwie vermutlich...
Biased.
Genau, vermutlich steht das auch in seinem Arbeitscontract oder so, dass er
Werbung machen muss,
gut dafür. Über Rust sprechen muss. Hm. Vielleicht.
Ja, und es geht um Perl.
Nee, es geht nicht um Perl.
Ach so, okay, sondern?
Ach so, nein, lass mich erstmal hier... Warum
so.
Modernes C++ uns nicht.
Achso, ich dachte, wir sind schon fertig.
Nee, ich möchte noch kurz erwähnen, dass er sehr gute Beispiele hat. Warum halt, also, ja, es ist so, du kannst, modernes C++ nimmt dir schon so ein paar Dinge ab. Aber es ist halt immer noch super einfach, auch sich, wenn man modernes C++ schreibt, sich selber in den Fuß zu schießen. Und was er halt seine Dinge draus ist, halt wirklich so, ja, mit Rust ist das halt irgendwie schwieriger. Also, schwieriger bis unmöglich. Und auch irgendwie so Swift oder so. Ist halt so wirklich eigentlich eine gute Idee. Genau. Und es ist halt irgendwie nicht möglich, C++ richtig zu machen. Was, ja. Ist auf jeden Fall schwierig. Muss man sich viele Gedanken machen.
Ja, und das ist eigentlich vertane Arbeit, wenn es Technologien gibt, die an die Arbeit abnehmen, kann man den Hirnschmalz in interessantere Fragestellungen stecken, oder?
Genau. Ja, und dann, ja, ist halt wirklich noch so das Performance-Ding und wo Rust halt auch echt gut abschneidet, weil es halt einfach trotzdem kompiliert und trotzdem irgendwie schnell ist. Also vielfach musste man ja irgendwie so einen Trade-off machen, so, ja, ich kann jetzt das schon in Java machen, dann ist es halt aber irgendwie nicht schnell.
Es fühlt sich dreckig an, ja. Hm.
Genau, es ist halt einfach irgendwie langsam im Vergleich zu, ich mache das in C, es ist halt dann irgendwie langsam. Und mit Rust hast du das Argument halt recht entschärft, weil Rust halt sehr, sehr schnell ist im Verhältnis zu irgendwie all den anderen Sprachen. Und dann ist sowieso die Frage von, wie schnell muss dein Problem überhaupt gelöst werden? Was ja häufig irgendwie so ist, häufig kannst du das ja, könntest du das problemlos irgendwie auch in Python oder so lösen, weil es halt schnell genug. Genau. Genau, aber jetzt können wir gerne zu diesem Perl-Ding kommen.
Ja, bitte.
Du bist ja bestimmt alter Perl-Hacker, oder?
Oh, auf jeden Fall, ja.
Genau, im Nano.
Also wir hatten das kurz im Studium und dann habe ich es wieder sein lassen, Gott sei Dank.
Genau. Ja. Mhm. Im Nano kann man ja nichts anderes als Perl hacken, wissen viele nicht.
Ja. Genau, korrekt. Hat ja auch kein Syntax-Highlighting und ist eigentlich total.
Ja. Genau.
Deswegen kann man auch nur Perl schreiben.
Genau, und die Frage war, wenn man Farbe einfach so auf eine Leinwand schmiert oder so, ist es möglich, das zu machen, ohne dass valides Perl rauskommt? Und der Versuchsaufbau ist dann halt so, sie haben so Bilder genommen mit Farbklecksen drauf. Sie haben das durch eine OCR-Software durchlaufen lassen und dann geschaut, ist es das, was hinten rausgekommen ist, ist das ein valides Perl-Programm, ja oder nein? Und die, was sie da herausgefunden haben, ist 93% parsen als valides Perl. Das heißt halt nicht, dass das was Sinnvolles macht, aber es heißt halt, du kannst parsen und es würde laufen.
Mhm. Sehr schön.
Genau.
Wie bekifft muss man eigentlich sein, um so, um sowas zu kommen?
Das heißt, ich weiß
das ist for science. Ja.
For science, genau, das ist science. Und also es ist wirklich so ein schönes kleines Paper. Nicht super lang, kann man gut mal durchlesen. genau. Oder wenn einem
kurz vorm Einschlafen, wenn einem sonst nichts einfällt.
Genau. Oder man kann auch einfach auf die Art Gallery klicken, wo man halt die verschiedenen Bilder sieht, die sie benutzt haben, um das auszuprobieren. Und man sieht obendran, steht dann halt jeweils, was es als was das OCR-Ding sie das erkannt hat. Und beziehungsweise, wenn es nicht valid gewesen wäre oder nicht valid ist, steht da auch not valid. Oben drüber kann man sich die Bilder anschauen. Ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und eben, das Paper ist nicht super lang, also kann man gut mal, weiß ich nicht, wenn man eine Viertelstunde hat, irgendwie durchlesen.
Kommt jetzt schon wieder was mit Rust?
Genau, oh, mehr Rust.
Ja, ja, bitte.
Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie ist aktuell voll der Hype. Ja, darum schreiben irgendwie alle über Rust. Und auch das hier ist von Mozilla. Und zwar haben sie halt irgendwie so das Problem, dass sie aus Rust Daten halt irgendwie an beispielsweise in die App raus an die Firefox-App raus schieben müssen. Und sie wollen das halt irgendwie sicher machen. Und was sie sich dazu überlegt haben, ist das Ganze halt irgendwie mit Protobuf zu bauen. Das heißt, man schreibt sich dann halt so ein Protobuf-File und kann über das so ein Foreign Function Interface bauen, wo man dann halt Daten hin und her schieben kann, ohne das Problem zu haben, dass man sich irgendwie drum kümmern muss, dass da aus Versehen irgendwie um Memory leaken kann und so. Genau. Das ist eine gute Idee. Grundsätzlich, das Problem ist halt so ein bisschen, wenn man da irgendwas bauen will, was performen muss, das war halt irgendwie kein Design Goal. Das heißt, es klingt ziemlich ineffizient, also weil Strings in Rust irgendwie UTF-8 sind und in Java dann ungefähr UTF-16. Das ist halt so ein bisschen, ja.
Äpfel mit Birnen, sagt man dazu, oder?
Genau, und es wird halt vermutlich einfach, und es, also das Ganze geht dann auch über JSON, was man halt serialisiert und deserialisiert, und es ist halt auch grundsätzlich langsam. Das heißt, man kann sich sicher keine high-performing Systeme damit bauen, aber es ist ein cooles Konzept, um Daten hin und her zu schieben zwischen verschiedenen Programmiersprachen, in dem Fall jetzt halt irgendwie Kotlin, worin man dann irgendwie Android-Apps bauen kann beispielsweise und halt irgendwie im Rust-Core.
Dann doch lieber Inline-Python.
Genau. Kann man vielleicht dann, das geht vermutlich sogar. Kannst du irgendwie mit Inline-Python kannst du dann, die Frage ist halt dann ein bisschen, warum du überhaupt noch Rust machst, also. Wer weiß das schon so genau. Und
ja, genau, ist egal.
Nicht so ganz sicher, ob du dieses Inline-Python-Krams irgendwie auf dem Android zum Laufen bringst. Da hätte ich jetzt auch noch meine Bedenken, aber vielleicht geht das ja. Geht bestimmt. Genau. Dann hast du gesagt, Ingo, du hast ja so viel Zeit, um Dinge zu tun. Nee, du hättest beispielsweise ganz viele Skittles kaufen können. Bitte und was? Sich dann fragen, wie viele Skittles-Packungen muss ich wohl aufmachen, um zwei Skittles-Packungen zu finden, die genau den gleichen, genau die gleiche Anzahl
oh Gott.
Der verschiedenen Skittles haben. Und das halt ein
und auf welche Zahl wäre ich gekommen?
Du wärst gekommen
27.740. Nee.
Hier,
Also total 27.068 Packungen mit
genau.
Total of 27.740 Skittles.
Genau.
Ja, schön lecker. Okay, super.
einfach großartig, hat sich jemand halt wirklich hingesetzt und so.
Hatte das zu viel Zeit,
sehr
ja.
Sehr wissenschaftlich herausgefunden. Und auch irgendwie, was die durchschnittliche Verteilung der verschiedenen Skittles ist. Also es gibt ja eben diese verschiedenen Farben, die verschiedene ein bisschen anders einen anderen Geschmack haben. Und da, du weißt jetzt zum Beispiel, dank der tollen Grafik, weißt du, dass der Apfelgeschmack am seltensten ist. Und,
okay, jetzt muss ich doch mal draufklicken.
Lemon und Grape am häufigsten vorkommen, über dem Durchschnitt. Genau. Das heißt, ja.
Ja.
Schon einfach schön, wenn Leute so viel Zeit haben.
Ist halt okay, schön. Ja, kann man alles machen.
Genau, das finde ich sehr gut.
Ist dem schlecht geworden? Lebt er noch?
Weiß ich nicht. Nein, er hat irgendwie gesagt, okay. Er hat, glaube ich, nur...
Der hat sie nur aufgemacht, oder wie? Nicht gegessen?
Das weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, nicht so viele... pro Tag aufgemacht, weil er gesagt hat, ja, sonst
für den schlecht. Ja, okay, kann ich verstehen.
Genau.
Kommen wir zu den Picks. Schon wieder C++. Meine Güte. Es geht hier nur C++, Rust, Python, C++, Ryzen, Python,
Ryzen.
Entschuldigung?
Ryzen.
Der. AMD, Ryzen?
Ja, genau.
Ja. Haben wir auch schon lange nichts mehr. Wäre wieder mal Zeit für neue CPUs, nicht?
Ja, immer.
Genau. Und was kann man mit CPU machen? Man kann damit Software kompilieren. Und man kann jetzt auch mit C++ 17 kann man zur Compile-Zeit kann man Bilder generieren lassen. Und zwar mit Raytracing. Das ist so eine Methode, wo du halt im Prinzip, wie es der Name halt schon sagt, so ein Strahl nachgehst und dann halt einfach schaust, auf was es trifft und das dann renderst. Und jemand hat sich da halt mal irgendwie hingesetzt und das mit Const Expressions gebaut. Warum? Hauptsächlich, weil es geht, genau.
Ja.
Der Punkt ist so ein bisschen, das ist halt irgendwie super langsam. Also selbst wenn du irgendwie so ein 512x512 Image bauen möchtest, geht das irgendwie so um die 45 Minuten auf so einem MacBook Pro. Wenn du das nicht zur Compile-Zeit machst, ist irgendwie, sagt er sowas um die 6000 mal schneller. Was halt, ja.
No service.
Genau. Das, ja, also es ist halt wirklich nur so, um zu zeigen, so das geht. Und es ist eigentlich sogar ziemlich gute Performance, weil alle anderen Compile-Time-Raytracers, die irgendwie Templates und Metaprogramming machen, halt noch sehr viel langsamer sind. Genau. Dann haben wir für Ingo nicht C++, ja. Nicht Rust, nicht Python, gutes altes C.
Ach, schön.
Schön.
Dreckig, aber schnell.
Ja, und
genau.
Wirklich zufällig.
Und wirklich zufällig. Und zwar gibt es dieses Spiel Doom. Habt ihr bestimmt alle auch mal gespielt?
Nie, so alt sind wir nicht.
Nie, so alt seid ihr nicht. Ah ja, das war ja vor eurer Zeit, ne? Ja, wirklich, wirklich schade. Und da gibt es halt den Source Code. Irgendwann haben sie das ja mal auf
JavaScript portiert.
Das auch, ja, bestimmt. Also, mag ich mich jetzt nicht erinnern, aber bestimmt jemand gemacht. Weil warum nicht? Und damals muss es halt ja irgendwie schnell sein. Und dann haben sie für Zufall, haben sie halt einfach so eine Zufallstabelle gemacht. Und dann bekommst du halt einfach immer die nächste Zahl für Zufall. Das ist schon schön ist.
Okay.
Ja. Schön.
Immer gut.
Ich wollte jetzt Doom spielen. Ich finde es gerade nicht.
Nee, du musst noch den Caddy-Server.
Ich muss noch was erzählen. Ich habe als Pick den Caddy-Server mitgebracht. Und zwar bin ich da vorhin von einem Kollegen drauf gebracht worden. Das ist ein cooles Stück Server-Software. Und das Besondere an dem Caddy-Server ist, neben der Tatsache, dass er sehr
schnell ist,
sehr prägnant zu konfigurieren ist, also sehr, sehr wenig Konfigurations braucht, um Seitenadresse angeben, ein paar Parameter setzen, fertig ist. Und was er dann on top noch für dich macht, ist, er holt dir ein Let's Encrypt SSL-Zertifikat, weil Caddy ist SSL, also HTTPS by default. Und das ist cool. Das ist extrem bequem. Und außerdem ist Caddy ein HTTP2-Server. Ja, damit kann man die Zukunft des Internets ein bisschen näher bringen. Ja, genau, es gibt ein GitHub-Repository dazu, ist also Open Source. Es gibt Enterprise-Gedöns dazu, wenn man das denn braucht oder kaufen möchte oder muss oder Essential for Business. Ja, alles, was das Herz begehrt. Klingt cool, sieht. Und gerade vor dem Kontext, dass wir neulich gesagt haben, dass Nginx ja jetzt vielleicht stirbt, ist cool, dass es da noch andere Alternativen gibt und nicht alles zurück zu Apache laufen muss jetzt.
Naja, dass Nginx gleich stirbt, sehe ich auch nicht. Da wird sich schon irgendjemand finden, der das weiter verwendet, wenn oder weiterentwickelt, wenn jetzt hier was, L5 oder wie hießen die? 4, 3, F5.
Ich glaube naja. F5. Ich glaube,
ja, F5. Nein. Ja, wie auch immer, die das jetzt tot kriegen. Was auch immer.
Vielleicht sind sie F13.
Ich drücke immer nur Escape. Das können die Mac-User nicht.
Das wissen ja die meisten nicht. Ja. Sie heißen F13 und darum darf auf keiner Tastatur mehr ein F13 sein. Ja, genau. Vielleicht.
Ja, genau. Haben sie weggeklagt. Ja. Stimmt. Dieses Caddy-Server-Ding ist auch oder war eine Ausgangsbasis für diesen Core-DNS-Server, den man oft in Cloud-Native-Infrastrukturen, Kubernetes, Blagedöns findet. Ich glaube, der Hauptentwickler hatte sich damals diesen Caddy so vorgenommen und angefangen, den zu erweitern, wie viel Code da jetzt noch geshared ist. Das würde ich jetzt mal großes Fragezeichen hintermachen, ob da noch irgendwas davon drin ist, aber das war mal so die Ausgangsbasis. Vielleicht nur als Anekdote am Rand. Ja.
Und es ist in Go geschrieben, es muss also gut sein.
Es muss, genau. Ja, also
man kann keine schlechte Software in Go schreiben. Genau gleich wie Rust oder Python oder so. Es geht nicht. Es muss gute Software sein.
Genau. Ja. Genau. Und wem langweilig ist, macht alles in Haskell. Dann kommen wir zum letzten Punkt, den Events. Und da muss der Markus noch ein.
Ja, da wollte ich
Satz
noch
loswerden.
In vor lauter Vorfreude, dass ja im August wieder die FrostCon bei mir vor der Haustür hier stattfindet. Daraufhin
ist noch so viel, ja. Da sind noch die Europawahl, da ist, weiß ich nicht, noch mein Geburtstag dazwischen und alles Mögliche.
Ja, aber zum Camp schaffe ich es nicht und bis zum Kongress ist noch ganz schön weit. Also kann man ruhig mal sich auf das nächste Chaos-Event freuen. Genau.
Wenn ihr was habt, könnt ihr das einreichen.
Genau, es ist der Call for Papers und der Call for Projects offen. Themenschwerpunkte, die dieses Jahr gesetzt werden wollen, ist auf zu neuen Ufern, kommt ein Open Source Handy, Auto, Fusionsreaktor oder was auch immer ihr in petto habt. Smart Home, der Weg von Monitoring zur Automatisierung und Überwachung. Cyber Peace, stell dir vor, es ist Krieg und keiner hackt mit. Software Defined Anything, mehr Software wagen. und IoT, das S steht für Sicherheit. Ja, wenn ihr Ideen habt, was einreichen wollt, ran an die Tastatur. Bis kurz vor die Europawahl habt ihr Zeit, was einzureichen, bis zum 23. Mai. Es ist eine schöne Konferenz. Das lohnt sich.
Wunderbar. Wunderbar. Und damit sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Macht alles in Python und Rust und Go und.
Und passt auf, dass,
und passt auf, dass er nicht über eure Schnürsenkel stolpert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.